herzlich willkommen zur 835. Ausgabe des Sneakpods. Wir sprechen heute über den Film Beverly Hills Cop 4. Mit mir hier unser großer Eishockey-Fan, das ist Christoph Perner.
Guten Abend, was heißt hier Eishockey? Ich schaue natürlich Fußball.
Und er sieht genauso aus wie Wesley Snipes, das ist Robert Krüger.
Und ich steck dir eine Banane in den Auspuff. Stefan. Stefan Giesbert hingegen ist irgendwie Privatermittler geworden und bei seinen Ermittlungen verschollen gegangen.
Guten Abend. Ich habe heute die Equalizer-Folge gehört und da philosophieren wir auch darüber, ob der jetzt Privatermittler ist oder nicht. Da sind wir jetzt in der gleichen Rolle, oder? Fast.
Scheint so.
Gut, ist ein anderer Charakter. Wir wollten, bevor wir anfangen, der Bob klingt nicht gewohnt knusprig, möchte ich sagen, sondern eher ein bisschen hallig.
Hm. Das liegt daran. Hörst du das, Christiane? Hörst du das?
Das liegt nicht daran, dass er gerade mitten in der Nordsee ist, sondern.
Ich kann sagen, ich bin auf der Hallig vielleicht. Nein, sondern ich bin in einem Hotelzimmer in Waldorf bei Heidelberg.
Überraschend, wo bist du denn da?
Was ist man da?
In den Waldorf?
Genau,
weiß ich nicht.
Machen die was mit Computern?
Ich weiß auch nicht. Der Herr Hopp hat hier sowas hingebaut und dann hat er sich noch einen Fußballverein gekauft.
Du wolltest uns aber erzählen, wie du jetzt hier aufnimmst.
Ja, ganz fantastisch. Ich habe gedacht, ich nehme mal meinen Mac mit, damit ich hier mit euch podcasten kann. Ein Mikrofon habe ich leider nicht mitgenommen, weil da hätte ich auch noch einen Ständer und ein Audio-Interface und ein weiß ich nicht, was alles mitnehmen müssen. Also habe ich gedacht, die tollen eingebauten Mikrofone, von denen Apple ja immer so begeistert ist, müssen es jetzt tun. Und wie sich das anhört, das könnt ihr jetzt alle selber beurteilen. Aber ich habe mein iPad mitgenommen und habe dieses fantastische Sidecar-Feature mal benutzt, wo man sein iPad einfach so drahtlos oder mit Kabel, das kann man sich aussuchen, als zweiten Bildschirm für einen Mac benutzen kann. Und das setze ich jetzt sozusagen zum ersten Mal, seit ich mir ein neues iPad gekauft habe, in irgendeiner Form produktiv ein. Und das ist ganz fantastisch. Jetzt habe ich hier auf meinem Hotelzimmer-Schreibtisch 15 Zoll Notebook-Display und 13 Zoll iPad nebendran. Also nicht viel Größenunterschied. Und es lässt sich sehr smooth einsetzen und fühlt sich fast wie zu Hause an, weil da sitze ich ja auch immer an zwei Bildschirmen, wenn ich podcaste. Und neben dran steht noch ein Fernseher, wo das England-Holland-Spiel läuft mit Ton aus. Also drei Bildschirme. Es ist einer mehr als in meinem Arbeitszimmer zu Hause.
Das ist also ganz fantastisch. Jetzt haben wir das schon gespoilert. Ich dachte, es fällt dann irgendwann auf, wenn das nächste Tor fällt. Wir schauen alle Fußball hier parallel, weil wir sind ja große Fußballfans.
Ja, gerade du.
Und für wen sind wir denn eigentlich? Es steht 1-1. Für wen muss ich denn sein? Ich war früher immer für Holland. Kann man das?
Du warst immer für die wir nicht sind. Und deshalb lassen wir dich jetzt.
Nein, das ist üble Nachrede. Das ist nicht so. Ich war früher wirklich immer für Holland. Also auch zu der Zeit, wo ich noch wirklich Fußball geschaut habe. Jetzt ist die Frage, ich hab ja nichts mitgekriegt von dieser EM, also so gut wie nichts. Hat sich Holland irgendeines Skandals schuldig gemacht, weswegen man jetzt nicht für sie sein kann? Oder haben sie besonders hässlich gespielt? Oder keine Ahnung, wie sieht's denn aus? Für wen muss man denn sein in diesem Spiel?
Stefan, du verfolgst das mehr als ich. Sag mal.
Es ist eh der schwächere Zweig sozusagen von der...
Am Ende verlieren sie eh gegen Spanien.
Ja.
Aber was macht die beiden denn aus?
Also England war halt schon in der Vorrunde und auch in den Zwischenrundenspielen wirklich, wirklich schlecht. Deswegen ist es umso überraschender, dass sie es doch bis ins Halbfinale geschafft haben.
Und aber auch dieses überhaupt Spiel so spektakulär spät gedreht, oder?
Ja.
In der 90 plus 5. Ja, Rückstand sowas. Ausgeglichen und dann in der 91. gleich die Führungstreffer oder so.
Ja, genau, so Kram haben sie gemacht. Aber also sie waren halt echt nicht stark. Also gerade diese Vorrundenspiele, da waren wirklich, wirklich schlechte Spiele dabei. Und
Holland?
Holland, die Hühner. Holland, siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr, wie gut die waren. Da waren halt irgendwie die Fans cool, die da diesen Rechts- und Links-Tanz da mitten in Berlin, glaube ich, gemacht haben. wo sich alle ziemlich drüber gefreut hat, was sie irgendwie auch sympathisch macht. Also ich fand das schon sehr lustig.
Also, okay, also kann ich guten Gewissens für die Holländer sein.
Ach, ja, und ich hab ja der Orange ist ja auch schon ein bisschen so deine Farbe.
Eben. Hier, wo ich gerade die Hühner höre, ich habe ja sogar noch ein Thema, was ich gar nicht auf die Liste geschrieben habe.
Na, vielen Dank, dass du es jetzt...
Also heute steht alles Kopf. Ihr merkt, wir haben noch nicht mal mit dem Hauptfilm angefangen. Palabern hier schon off-topic über Fußball.
Oh ja, das magst du gar nicht. Hast du auch in der Equalizer-Folge bekannt gegeben.
Ui, bei mir hängt gerade.
Oh nein.
Was ist eigentlich, wenn es hängt? Läuft es dann irgendwann weiter? Oder sieht aus, als würde es weiterlaufen bei mir dann.
Ja, doch gut.
Das heißt, ich hänge dann immer weiter hinterher, oder was?
Ja, also musst du ja dann irgendwann nochmal außen wieder anmachen oder so.
Ich bin jetzt bei 3011.
Oh, wir sind bei 31,45 oder so.
Ja.
Oha.
Naja.
Du hängst anderthalb Minuten hinter uns. Also ich habe da auch keine Meinung dazu, für wen ich hier bin. Ich gucke das so als neutraler Beobachter und schau, wer gewinnt. Mir ist das halt gleich.
Oh.
Na gut, dann lass uns doch mal über Beverly Hills Cop reden. Denn das ist ja unser Hauptfilm und deswegen sollte er zuerst besprochen werden.
Genau. Worum?
Sage ich als Dogmatiker.
Worum ging's?
Wer hat denn den vorgeschlagen?
Ja. Der Bob.
Ah, der Bob.
Ich hab den vorgeschlagen.
Das ist so ein Bob-Film, oder?
Ja.
Also Beverly Hills Cop, Axel F. Und heißt offiziell nicht Beverly Hills Cop 4, aber ist es natürlich faktisch. Hm. Es geht im Grunde um so das Gleiche, worum es immer ging. Axel muss wegen irgendwelcher Dinge, die im Zweifel auch so ein bisschen egal sind, nach Beverly Hills kommen, trifft dort auf Rosewood und Taggart und muss dann einen Fall ermitteln und setzt dafür Methoden ein, die in Beverly Hills Polizeidepartment eigentlich so nicht angesagt sind, aber in Detroit, wo er herkommt, da macht man das halt so. Oder zumindest er macht das so.
Er macht das so, genau.
Und das ist auch diesmal wieder so. Was da jetzt noch zusätzlich obendrauf kommt, ist die Tatsache, dass er eine Tochter hat und die in Beverly Hills lebt und dort Anwältin ist. Und die wird in einen Fall verstrickt, wo sie einen Drogenkurier, kleines Licht irgendwie verteidigen möchte und dann relativ schnell und auf rabiate Art und Weise deutlich gemacht kriegt, dass sie diesen Fall doch bitte nicht anzufassen hat. Und da scheinen halt irgendwie die Großen und Mächtigen dahinter zu stecken. Und die Frage, wer und warum und so weiter, das ergibt sich dann, wenn man den Film guckt. Aber dadurch steckt so ein bisschen seine Tochter in Schwierigkeiten und auch sein alter Kumpel Rosewood. Und sie sind alle älter geworden. Er hadert ein bisschen mit dem Vatersein. Die anderen beiden Kollegen, die man aus den ersten Filmen kennt, hadern ein bisschen auch mit dem Altgewordensein. Und das Ganze wird dann aber wieder verrührt zu einer Actionkomödie nach der Formel der alten Filme, nach der Formel der 80er Jahre Action-Buddy-Komödie. Bisschen modernisiert um dieses Vater-Tochter-Thema. Aber ansonsten eigentlich noch so nach dem Schema, was man so erwarten würde.
Ja, was du nicht erwähnt hast, ist, dass die kein sehr harmonisches Verhältnis haben, weil er wohl die Tochter und die Mutter im Stich gelassen hat und das wirft ihm seine Tochter vor. Also
genau, ja, also da ist ein bisschen Papa-Tochter-Dynamik, wo auch ein bisschen Würze drin ist, sagen wir mal.
Taucht das in den alten Filmen auch auf, die Tochter und die Frau? Und
also das müsste ja...
Nicht.
Das müsste ja so, ich glaube, ich habe es mal nachgerechnet, die müsste irgendwie zur Zeit des dritten Films irgendwie geboren worden sein, so in dem Dunstkreis. Ich habe den dritten Film fast fertig geschaut und da ist bisher nichts aufgetaucht, was da hindeutet. Also seltsam, aber.
Nee, ich glaube, das ist einfach dazu geschrieben worden, so würde ich das. Also aus meiner Erinnerung ist da nichts, aber gut, ich mag auch das nicht mehr so die präzise Erinnerung an den dritten Film haben.
So ging es mir nämlich auch. Ich dachte mir auch schon so, oh, hast du diese ganze Mutter-Tochter-Geschichte irgendwie vergessen? Und da hättest du dich doch so, also es wirkte so ein bisschen wie, also als wäre es früher rangeflanscht gewesen und nicht so, als würde es dazugehören.
Rangeflanscht, hat wohl jemand die KulturpessimistInnen gehört.
Ja, stimmt, habe ich die Woche, was habe ich denn gehört? Ach hier, Star Trek.
Discovery,
genau.
Ich habe heute.
Ich mache aber nichts mit Kältebrücken oder ich weiß schon gar nicht, ich habe schon wieder vergessen.
Ja, genau. Ich habe heute die vorherige Folge gehört, wo wir sehr nett genannt werden mehrmals. Hab mich sehr gefreut.
In der Folge auch.
Ja, ja, klar, wir werden, wir werden jeden der Folge
grüßen. Sehr schön, freue ich mich. Oh, wir müssen noch was für die KulturpessimistInnen aufnehmen.
Mhm. Machen wir nachher. Ich trinke mir jetzt einen an und dann machen wir das.
Schon ein bisschen Angst.
Ich habe eben schon mein Droge der Wahl geöffnet.
Okay, ja, bevor du jetzt komplett im Delirium verschwindest, wie fandst du denn jetzt so? Für dich war das ja der erste Aufguss Beverly Hills Cop. Hast du die anderen vorweg geschaut oder hast du mit dem Vierer angefangen und dich dann fortgebildet?
Nee, ich habe eine wilde Mischung geschaut. Und zwar habe ich mit meiner Frau zusammen erstmal den ersten geschaut. Für sie war das nicht zum ersten Mal, für mich war das zum ersten Mal. Also ich bin praktisch mit dem ersten Beverly Hills Cop eingestiegen, aber eben 40 Jahre zu spät. Dann haben wir den vierten geschaut zusammen. Währenddessen habe ich den zweiten schon angefangen und habe den dann in Häppchen geschaut. Und dann haben wir zusammen noch den dritten angefangen und haben den dann aber irgendwann ausgestellt, weil der wirklich extreme Grütze ist. Also ich habe jetzt das komplette Beverly Hills Bild, was auch ein bisschen verschwimmt, weil ich glaube, der Bob hat es vorhin gesagt, so ein bisschen egal, die Beweggründe, und es ist halt das übliche Beverly Hills Ding, und das stimmt schon, Beverly Hills Cop Ding. Es ist schon, ja, schon etwas austauschbar.
Aber du hast es halt mit heutigen Augen und nicht mit 80er Jahre verklärten Augen oder 90er Jahre.
Absolut, ja.
Man guckt so eine coole amerikanische Komödie, die jetzt gerade so schick ist. Also genau. So erinnere ich mich dran. Ich glaube, ich habe die auch nicht im Fernsehen geguckt. 84 war die erste.
84, 87.
Da war ich 94, 7, ja. Da habe ich sie sicherlich nicht im Fernsehen geguckt. Aber ja, dann.
Also, wenn ich.
Ist halt erstmal auch die Frage, wann der überhaupt ins deutsche Fernsehen gekommen ist. Vielleicht war es ja von 84 erstmal bis 86 gedauert 88, oder so, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ja, vielleicht habe ich den auch erst in den 90ern wirklich gesehen, und es war dann, also es gab ja so diese ganzen Cop-Buddy-Komödien oder so einen ganzen Berg von denen.
Also 84 war ich ja noch hinterm eisernen Vorhang, da habe ich den mit Sicherheit nicht gesehen.
Konntest du ja also nicht mal Westfernsehen gucken.
Das wäre ja verboten gewesen.
Ja, vor allem dann mit dieser insubordinativen Aussage. Der ist ja anarchisch, was der macht.
Genau. Ja. Nee, also, aber ich habe ihn dann wahrscheinlich auch in den frühen 90ern irgendwann geguckt, schätze ich.
Nee, ich nie. Also das war ein Erlebnis, wenn ich einen kurzen Abriss geben darf.
Bitte gerne.
Der erste, muss ich sagen, ist sehr gut gealtert. Der macht oder hat mir viel Spaß gemacht. Er ist natürlich in seiner Knall... Na, ich warte mal noch 2 Minuten, ob was passiert. Der ist natürlich in seiner Action und Knallbummigkeit und Autoverfolgungsjagden, das ist schon albern und das ist nicht mein Ding und so. Aber der ist schon sympathisch. Also, und auch sein Gequatsche, er quatscht sich ja gerne so mit irgendwie mit komischen Lügengeschichten aus irgendwelchen brenzligen Situationen raus. Das funktioniert alles gut. Also der erste hat gut funktioniert. Der zweite, der dann 3 Jahre später spielt, ist so sehr ähnlich, so wirkt halt, ja, wie ein Aufguss schon.
Dann ja, mit. Gut, die haben da einmal richtig Geld mitverdient, dann lohnt sich das auch direkt noch so einen drauf zu machen. Also.
Genau, dann eben mit Brigitte Nielsen und so, gell, und Jürgen Prochnow, glaube ich, war auch in dem. Also, das ist so, ja, es ist okay. Aber er krankt dann, er beginnt schon so ein bisschen zu kranken. Also er ist zum Beispiel, was der erste gar nicht hatte, erstaunlich gar nicht oder erstaunlich unmerklich hatte, der zweite wird dann so langsam misogyn, gell? Also es ist so, wo dann so schon so Sprüche kommen und so Darstellungen auch von Frauen kommen, die einfach heute sich nicht mehr so richtig gut anfühlen. Oder die sich heute sehr angestaubt nach 80ern anfühlen. Und was ich super auffällig fand, war, dass dieses sich aus Situationen rausquatschen hier jetzt in der Weise übertrieben wird, dass er im Endeffekt ein Hochstapler ist. Also er quatscht sich halt nicht nur aus Problemen raus, sondern er macht dann einen Hausbesetzer. Er fährt dann im Haus vorbei, was gerade renoviert wird, was so eine super Villa, und denkt sich, ah cool, da wohnt wohl gerade keiner. Naja, dann erzähle ich jetzt den Handwerkern irgendwas vom Pferd, dass die für sich verpissen. Und besetzt dann das Haus und dann wohnt er da und benutzt den Pool und das Haus und so, ja, also wo dann die anderen auch kommen, so, das kannst du nicht machen und so, und doch, doch, das macht er so. Und das ist eben, das strahlt er dann an verschiedenen Stellen aus, wo man so sagt, so, okay, er ist einfach ein notorischer Lügner und ein Hochstapler, also dadurch verändert sich irgendwie die seine Rolle ein bisschen. Ganz komisch. Er ist dann auch nicht mehr so sympathisch, finde ich. Und der dritte ist eine absolute Katastrophe. Ich hatte es ja nicht geglaubt. Also das ist ja das, was man so hört, dass der so schlecht sei. Der ist so furchtbar. Der ist wirklich absolut eine homophobe Kacke bis zum geht nicht mehr. Also dauernd homophobe Sprüche. Wirklich schlimm. Also auch wirklich krass unter der Gürtellinie. Und dann halt bescheuerte Szenen, also diese Riesenrad-Szene, wo er praktisch wie Spider-Man von Riesenrad-Korb zu Riesenrad-Korb springt und da Dinge macht, die einfach also so far out jeder Realität sind und halt auch völlig unnötig. Das ist halt...
Wofür Tom Cruise heute gefeiert werden würde.
Ja, vielleicht, aber das dann auch noch verbunden mit einem ultra beschissen aussehenden Bluescreen, gell? Also wirklich sieht brutal kacke aus. Sieht so nach 50er Jahre aus, also wirklich so ganz brutal beschissen, also
okay.
Und vor allem für nichts gut, die Szenen, es ist einfach nur, um ihn als Held darzustellen, weil halt in 90ern, ja, wurden halt so Actionstars, mussten halt Helden sein, ne? Hat dann nicht gereicht, der sympathische, schnoddrige Aushilfskopf aus von der anderen Seite der USA zu sein, sondern man musste eben dann, keine Ahnung, mit Sylvester Stallone und Schwarzenegger konkurrieren oder so. Keine Ahnung, ob das daran liegt, aber also spannend. Ganz schön muss er noch so zwei Kinder retten und so. Also ganz unangenehm und dann halt einen homophoben Spruch nach dem anderen. Also der dritte Film ist, ich habe dann auch irgendwann abgestellt und gesagt, nee, also das brauche ich mir nicht geben. Es ist wirklich richtig beschissen.
Okay.
Naja, und ich muss sagen, der vierte, der schließt eher an den ersten an. Das macht er schon, er macht da vieles richtig. Und es wird ja auch einmal Bezug genommen, der eine Bulle da in...
Die Joseph Gordon-Levitt-Figur, ne? Sagt irgendwie so...
Genau.
Sie waren ja 84 und 87 hier und dann in den 90ern nochmal und so.
Genau, und dann 94, das war ja nicht ihr stärkster Auftritt, sagt er sogar.
Ja,
genau.
Sehr gut. Ja, stimmt, das war nicht sein stärkster Auftritt.
Da benutzt er, glaube ich, sogar eine Wortwahl, die irgendwie auch im Zusammenhang mit dem Film mal... gefallen ist, glaube ich. Also so ganz...
Ja, auch der Eddie Murphy war ja gar nicht zufrieden mit dem 90er Jahre, mit dem dritten Teil. Hat er eigentlich nur Hass dafür übrig. Ja. Und schiebt sich da auch mit dem Regisseur den schwarzen Peter hin und her, wer schuld daran ist, dass dieser Film so misslungen ist. Und man muss sagen, es ist offensichtlich, es liegt nicht an Eddie Murphy, es liegt einfach an der Regie. Also an Regie und Drehbuch, ist eine Katastrophe.
Ja. Aber jetzt mit dem, also mir ging es so, ich hatte von Anfang an Spaß. Also
ja, genau, hatte ich auch.
Ich saß auf meinem Krankensessel sozusagen, Fuß hoch und hab nach 5 Minuten, glaube ich, das erste Mal gelacht. Und das passiert mir nicht oft, dass ich da alleine sitze und laut loslachen muss.
Ja.
Und war jetzt gar nicht so, also ich habe mir schon gedacht, dass mir das schon liegt und dass der mir auch gefallen würde. Aber dass er mir so gut gefällt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte wirklich von Anfang an viel Spaß. Allein dieses Plakat mit dem riesigen Stop Syphilis vor dem, oh, das war so lustig. In diesem Kondo, wo er da reingeht. Ah, ja, großer Spaß.
Ja, er ist eben, also es wirkte erstaunlich spritzig und jugendlich in einer Weise, aber trotzdem haben die ganzen Darsteller auch ausgestrahlt, dass sie einfach alt sind und damit auch, und es ihnen auch bewusst ist, dass sie alt sind, haben sie auch Sprüche drüber gemacht und also es war irgendwie eine coole Mischung aus, ja, wir sind alt, aber wir sind trotzdem noch irgendwie spritzig, wie im ersten Teil und nicht wie im dritten. Das war cool. Und auch die Dynamik mit der Tochter, ja, klar war das ein bisschen konstruiert, aber war doch gut gemacht, also.
Ja. Ja, und der Soundtrack war irgendwie auch so ein
dauerndes Motiv im Hintergrund. Man kann die ganze Anrollen Zeit hören. Die ganze Zeit.
Aber
man
es ist so bricht cool,
es endlich richtig durch. Man, ja, es ist gut.
Wenn man so eine etwas verklärte, nostalgische Beziehung zu diesem XLF-Theme hat, das, ich weiß noch, dass wir, damals hatten wir das als MIDI-File und dann haben wir irgendwie unsere Computer Soundcard, Soundblaster 32 oder so mit dem MIDI-Prozessor-Ding da drin dieses File gegeben und haben dann alle möglichen Instrumente durchprobiert, das immer spielen lassen und so. Das war, dieses Stück Musik ist schon irgendwie, also da habe ich irgendeine Verbindung zu, weiß ich nicht warum. Und dann ist es hier so omnipräsent und manchmal nur so als ganz tiefes Bassgrummeln und manchmal
ja,
so ganz präsent
cool
und dann
gemacht. Bricht
es sofort. Das ist so cool reingemacht. Also ist natürlich einfach ikonisch. dann gut benutzt einfach. Die Story mit der Tochter so ein bisschen dran geblanscht mir vorkam und auch so am Anfang, man sieht so richtig, wie das Drehbuch, was es für eine Agenda hat. So, das kommt nicht so sehr organisch aus der Geschichte, sondern man sieht so, was sie vorhatten, was sie machen wollten und so. Und okay, aber ich kann damit leben, das hat nicht weiter gestört, hat den Film jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht oder so, ganz im Gegenteil. Das hat schon insgesamt, man sieht dann für Axel nochmal so eine Entwicklung, dass er dann da irgendwie mit seinem Vater den klarkommen muss und so. Aber war schon ein bisschen hölzer. Also.
Ja, ich fand die Tochter, haben sie ein paar schlaue Sachen sagen lassen. Das fand ich ganz gut. Mit dem Eltern immer Eltern, Kinder immer Kinder und so, wie die da zueinander gefunden haben. Das fand ich schon ganz schön. Mhm. Ja, und sie hat natürlich einfach den Druck erhöht. Also für ihn einfach.
Ja.
Ja.
Den Cameo von Serge fand ich an sich ganz nett, aber dass so viel Zeit darauf verschwendet wird, dass er die Namen nicht aussprechen kann, war dann auch irgendwie so, der kommt nur eine Minute lang im Film vor und gefühlte 30 Sekunden davon stammelt er irgendwelche Namen falsch zusammen. Das war auch nur so semi-lustig. Da hätte ich mir mehr von erwartet, von dem Cameo.
Ja, das war ein bisschen dünn.
Ist das der, wo er Waffenhändler ist, oder ist das ein anderer Film, verwechsel ich das?
Nee, das ist der, wo sie bei der Besichtigung dieser Villa kommt mit seinem Rolls-Royce angefahren und steigt in seinem super bunten Fummel aus und dann redet kurz und geht nur das Haus rein und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei.
Ja, dann war es wahrscheinlich im dritten. Da ist er dann, glaube ich, Waffenhändler und da machen sie auch diesen Witz mit der falschen Aussprache ewig lang, viel zu lang. Also es scheint so ein Running Gag zu sein.
Ja, er hat ihn ja schon immer irgendwie nicht Axel, sondern Ahmed oder so genannt. Mhm. Aber dann die Namen von den anderen auch noch zu butchern und so, das war dann irgendwie so, ja, es reicht, wir haben es verstanden.
Ja.
Ich konnte mich an ihn gar nicht mehr erinnern, null. Also irgendwie so, wo kam der jetzt eigentlich her, was sollte der? Und dann war es auch gar nicht so lustig.
Nee, das ist ja, manches ist eben tatsächlich lustiger, wenn man die alten Filme noch ganz präsent hat, aber wie soll man das haben nach 40 Jahren? Also, gehen halt vielleicht auch aber, ein bisschen zu viel aus.
Die wichtigen anderen Rollen noch, also Joseph Gordon-Dingens fand ich okay und Kevin Bacon hat das ganz fein gemacht, fand ich.
Kevin Bacon ist halt super, ja.
Ja, also war schon so okay besetzt, oder nicht nur okay, sondern so super besetzt eigentlich. Und hat mir gefallen, was sie da so zusammengecastet haben.
Ja, fand ich auch. Haben wir noch was dazu? Oder können wir schon Punkte dran machen?
Ist halt gar nicht kontrovers. Wir sind uns alle ziemlich einig. So, ja, relativ ist langweilig. Schön, macht Spaß, ist gut.
Ist keine große Kinokunst, aber macht Spaß.
Ja. Genau, möchtest du Punkte geben?
Ich?
Ja.
Ich habe Matrix letztes Mal 7,5 gegeben. Der ist schon deutlich vorne, finde ich. Also so viel kann ich nicht geben. Es ist also, ja, es ist keine große Kunst, aber es macht Spaß. Es macht aber wahrscheinlich nicht jedem Spaß. Ich gebe ihm 6,5.
Okay, ich gebe ihm 8 Punkte. Ich hatte echt viel Spaß. Ich habe viel gelacht und habe es genossen, im Hintergrund immer wieder dieses Brummeln zu hören. Irgendwie fand ich sehr cool. Ja, hat mehr Spaß gemacht.
Deine 8 entsprechen wahrscheinlich meinen 6,5 etwa.
Vermutlich.
Ich gehe genau dazwischen, ungefähr Pi mal Daumen. Ich gebe ihm 7 Punkte. Ich hatte auch viel Spaß. Und was mich besonders freut, ist, dass man offensichtlich mit diesem Ansatz, wie du, der Christoph, da jetzt rangekommen bist, sozusagen heutzutage das Ganze zum ersten Mal zu sehen, dass das nicht komplett unmöglich ist, sondern im Gegensatz auch ganz gut zu funktionieren scheint. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, als du gesagt hast, dass du die alten nie gesehen hattest. Das freut mich, dass das so geht.
Hatte ich auch die Befürchtung, dass der Christoph jetzt hier reinkommt und sagt so, oh, was ein Dreck, was soll denn das?
Nee, es funktioniert noch gut.
Ja, das ist doch gut. Sehr schön, das führt uns doch direkt zur Droge. Ihr hattet alle Punkte gegeben. Ja, hatte
er. Mhm.
Haben wir.
Droge der Wahl.
Das führt zur Droge der Wahl.
Ja.
Wo wir anfangen.
Ich fange an. Ich habe jetzt nochmal genauer nachgelesen. Man darf zu diesem hier Klaxane oder so ähnlich heißt das, dieses Antithrombosemittel. Man darf auch ein bisschen Alkohol trinken, weswegen ich mir das direkt mal zunutze mache. Und eine andere alte Kategorie von uns auch noch ausgrabe, Flaschen leer trinken, was ich zwar nicht schaffe, aber ich habe eine Flasche, die schon deutlich am Leergehen ist, und zwar eine Flasche Neuliprat Ombre, die uns die Vorbesitzer dieses Hauses hier überlassen haben, in dem Wissen, dass das was wirklich Besonderes ist und wissend, dass ich gewisses Interesse für Cocktails und für das Ganze hat, und hat sie, also die Vorbesitzer hat gemeint so, ich glaube, sie wissen, was das ist. Ich so, oh ja, da freue ich mich, wenn sie mir das stehen lassen. Also er ist schon ein bisschen oxidiert, ist aber immer noch irgendwie sehr lecker, und da würde ich mir jetzt ein kleines Gläschen eingießen. Nicht zu großzügig zu mir selber sein. Es sind ja immer noch Medikamente, die ich im Moment nehmen muss.
So nett. Ich trinke auch was leer, und zwar so ziemlich mit den nächsten zwei Schlucken. Ich habe schon währenddessen angefangen, weil ich
Durst hab, und jetzt trinkst du Bourbon, oder?
Ich habe salzig gegessen, und deswegen habe ich jetzt Durst, und ich trinke einen Radler, ein blutorange Radler von Mönchshof, und da werde ich mich, glaube ich, gleich noch einholen. Dann fange ich an zu verkehlen.
Okay. Ist doch noch nie passiert, in dieser Sendung hier. Bob?
Ich musste vorhin, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Okay. Ich musste vorhin in Heidelberg parken, und wir haben in einem Parkhaus geparkt, wo man nicht mit Karte zahlen konnte. Und dann haben wir den Restaurantkellner gefragt, ob das so ist oder ob wir uns irgendwie...
Jetzt hören wir dich nicht mehr. Das ist ein bisschen schade eigentlich, weil die Geschichte fing eigentlich ganz gut an.
Ja.
Und dann war der Restaurantkellner da, und dann war der Bob nicht mehr da. Also ihr habt den Restaurantkellner gefragt, ja?
Er hat dann gesagt, gehen Sie doch in den Edeka und kaufen Sie sich da noch was. Dann ist das Parken in dem Parkhaus kostenlos, wenn Sie Ihr Kärtchen abstempeln lassen. Also habe ich mir gedacht, Droge der Wahl brauche ich sowieso noch. Und deshalb ist es jetzt eine Dose Gentleman Jack Cola.
Ach du Scheiße. Aber Gentleman Jack, das ist ja erstaunlich.
Ja, das kostet auch extra 70 Cent mehr. Du kannst auch die normale nehmen, aber ich habe den edlen genommen.
Das ist ja
krass. Das mache ich jetzt direkt neben der Tastatur auf, damit ihr das hören könnt. Ich hoffe, der explodiert.
Oh Gott. Aber das ist ja, habe ich noch nie gesehen. Das ist ja erstaunlich, dass es das gibt, dass es da überhaupt eine Zielgruppe gibt.
Also die Dose hat 3,69 € gekostet, falls du das wissen willst.
Weil die Zielgruppe, die Jackie Cola aus der Dose trinkt, ist ja nicht die gleiche Zielgruppe, die Gentleman Jack trinkt. Normalerweise, müsste man meinen. Ist
vielleicht auch nicht die Zielgruppe, die für eine Dose 3,69 € ausgibt.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt keine Zielgruppe dafür. Das ist schon erstaunlich.
Doch, den Bob.
Sehr erstaunlich.
Okay.
Ja, aber das ist mein Weg, wie ich ziehe, ohne die nämlich am Wochenende nur Hotelbar anders auf der Homepage steht.
Bob, das ist nicht gut.
Nimm ihn nochmal rein.
Ja.
Ich höre euch auch ein bisschen zerbröckelt, aber macht ihr einfach mal weiter, ignoriert mich mal. Mal gucken, vielleicht wird es noch besser.
Okay.
Ja, nimmst du dich selber auf?
Ja, ab jetzt dann, ja.
Oh, okay, shit.
Es ist mir heute tatsächlich in meinem Gotischkurs so ähnlich passiert.
Gotischkurs?
Ja, ich bin doch in einem Gotisch, also ich war bis heute in einem Gotischkurs, den mir Jan empfohlen hat. Und da nehme ich in der Regel auch online teil. Und aber eben nicht nur passiv, sondern ich komme auch dran. Ich muss dann eben auch übersetzen und so. Und heute war es so, dass tatsächlich, als ich dann dran kam mit Übersetzung, kurz vorher offensichtlich irgendwie mein Computer entschieden hatte, dass er auf ein anderes Mikro umstellt oder so. Es kann daran liegen, dass ich, glaube ich, mein Handy an Strom gehängt hatte. Und da hat irgendwas mit Bluetooth, keine Ahnung, irgendwas hat sich da verschaltet, keine Ahnung. Und es ging erstmal nichts mehr und keiner hörte mich, und es war ähnlich wie jetzt mit dem Bob.
Okay.
Aber sie waren, es sind ja nur der Dozent und drei andere Kommilitonen gewesen. Die haben dann die 2 Minuten gewartet, bis ich herausgefunden habe, woran es lag, und so dass ich dann meinen Satz auch übersetzen konnte aus dem Markus-Evangelium.
Okay, krass.
Ja, das war cool. Dieser Gotischkurs war cool.
Ist das so übersetzen, also wie ich mir das von weiß ich nicht, aus dem Englischen vorstelle, so du hörst einen Satz und weißt so ungefähr, worum es geht, oder ist es eher so wie Latein, wo du jedes Wort einzeln entschlüsselst und dann guckst, dass du die richtige Beugungsform also, dran tüftelst, um dann, weiß ich nicht, die Präposition noch an die richtige Stelle einzusortieren, um dann zu verstehen, ob er nach Rom marschiert oder ob er aus Rom vertrieben wird oder so.
Es ist ein bisschen so, aber eben mit einer Sprache, die einem oder die mir jedenfalls und den meisten, die diesen Kurs machen, viel viel näher ist als Latein, viel bekannter ist, weil das Gotische erstaunlich viele Wörter hat, die man so kennt, beziehungsweise die man irgendwie durch ein bisschen Umformen dann in was Bekanntes. Also man muss ein bisschen kreativ sein und schaut sich die einzelnen Wörter an und dann fällt einem auf so, ach guck mal, das ist ja wie Altnordisch, nur ein bisschen durch den Wolf gedreht, oder guck mal, das klingt wie ein altdeutsches Wort, oder hier ein griechisches Wort, was wir kennen, oder auch ein lateinisches Wort. Das ist so eine wilde Mischung aus allem möglichen Indogermanischen. Und wenn man da ein bisschen kreativ dran geht, und halt weiß, was so die üblichen grammatikalischen Endungen sind, um eben zu wissen, ob es ein Genitiv oder ein Ablativ oder sonst was ist.
Die haben Ablativ?
Ich glaube, also ein Vokativ haben sie auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben auch Ablativ.
Okay, wie man
das meine hier. Kannst mich jetzt hier auf dem falschen Fuß? Nee, ich meine, sie haben auch ein Ablativ. Und das, dann geht das schon. Also es ist, es geht erstaunlich gut. Also ich war da wirklich überrascht. Wir haben am Anfang einmal also das Ganze basiert ja auf einer Übersetzung von einer Bibel, die irgendwann vor so und so viel, ja, so vor 1000 Jahren oder so, nee, nicht ganz, oder? Ganz dünnes Eis, ich weiß es gerade nicht wann, aber so eher vor vielen, vielen Jahrhunderten übersetzt wurde. Und das ist, also die Originalübersetzung ist schon, das haben wir jetzt die letzten Wochen gemacht, das ist schon härter und da muss man zum Teil auch ein bisschen raten und ist auch schon so ein bisschen lustig. Aber so diese vereinfachte Art, die wir am Anfang gemacht haben, diese vereinfachte Übersetzung, ist schon eigentlich nicht so schwierig. Also ich fand es eigentlich erstaunlich easy für eine Sprache, die ja so lang tot ist.
Mhm.
Also.
War das mal eine gesprochene Sprache? Das Gotische, ja, ist das nur so eine.
Nee. Das wurde wirklich gesprochen. Also es ist.
Und ja, hier in Mitteleuropa, oder? Goten? Oh Gott, finde ich das jetzt noch so.
Ja klar, die haben Rom erobert und so, gell?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das genau diese, also die Wulfiler Bibel übrigens, das war im 4. Jahrhundert, also ist schon, ja, über 1000 Jahre her. Also es ist wirklich schon sehr lange tot, die Sprache, aber es ist, ja, es ist erstaunlich, also ich fand es erstaunlich viel Bezug zu so Sprachen, die ich eben kenne, die jünger sind. Ich meine, gut, alt noch.
Jetzt ist die Verbindung zum Christoph auch schlecht.
1000 Jahre, gell?
Sag nochmal, auch Altnordisch?
Altnordisch ist jetzt auch keine.
Das kann nicht wahr sein.
Isländisch ist ja.
Jetzt ist grätscht das bei dir auch weg. Ich kotze.
Das Isländisch ist ja im Endeffekt eine etwas überarbeitetes Altnordisch. Und das heißt, wenn du so ein bisschen Isländisch und ja, oder ein bisschen Norwegisch mit ein bisschen Geschichte gelernt hast, dann ist das okay, obwohl es halt eine Sprache ist, die 1000 Jahre alt ist. Und ja, wie gesagt, erstaunlich, wie viel da in dem, also ja gut, deswegen macht man ja vergleichende Sprachwissenschaften, um da diese Verknüpfung, also der Jan hat mich da angefixt und ich war da schon vorher natürlich on fire, ja, also vergleichende Sprachen sind schon lange mein Ding, aber der Jan hat da das so den letzten Funken dran gelegt.
Ja, ich kann mich erinnern, als der Mr. Martini hier war, haben wir ja auch schon quasi, ja, philosophiert, wie das jetzt im Englischen ist und wie die das ausdrücken, wie wir das ausdrücken und was da ähnlich ist und was da unterschiedlich ist und so weiter.
Ja, das ist schon ziemlich geil. Und wenn man dann eben, weißt du, irgendein Wort, ein gotisches, und der Dozent dann sagt, ja, kennen wir das irgendwo her, und überlegt dann selbst und dann kommen so Ideen und dann kramen halt irgendwelche ultra altmodischen deutschen Wörter aus, die so ähnlich klingen. Ja, das könnte sein, stimmt.
Krass. Also es ist nicht so, cool. dass er den das schon alles
nö.
Weiß oder.
Vieles weiß er natürlich, aber bei manchen steht dann auch manchmal auf dem Schlauch und sagt, ja, gibt's da was im Deutschen? Und dann kommt irgendjemand mit einer Idee und so. Das ist schon ziemlich cool. Also
die da sitzen, die haben alle so einen wilden Sprachenhintergrund.
Das ist total gemischt. Also da sind meistens so zwei, die kennen sich echt gut aus und haben so auch einen einen guten Hintergrund. Und eine war eine ziemlich junge Studentin, wo ich das Gefühl hatte, die hat da noch mehr böhmische Dörfer als ich. Also, weil ich bin ja nicht vom Fach, gell? Also vieles, was die so sprechen über Laute und so, das ist mir vollkommen fremd. Ja, ich wusste ja nicht mal, was ein Frikativ ist oder sowas.
Ein was? Jetzt ja, hier genau. Bildungspodcast im Sneakpod?
Irgendwas ja, mit genau. einer Frikadelle.
Ja, genau. So, weißt du, die verwenden da solche Begriffe, wo ich denke so, ja, alles klar. Wo ich mir dann zum Teil vom Jan was hab erklären lassen, so, du, die benutzen hier diesen Begriff völlig selbstverständlich. Kannst du mir das mal erklären?
Ist der Jan auch mit dem Kurs, oder?
Nee, aber ich hatte mich dann, als ich einmal dort war und dort teilgenommen habe, habe ich mich danach mit dem Jan getroffen und habe mir da ein paar Sachen erklärt.
Ach, da war die in der Wanne, Badewanne.
Ja, genau, da waren wir in der Wanne, ja. Ja, ja. Nee, aber das ist wirklich cool. Ich überlege jetzt schon, was ich nächstes Semester mache oder übernächstes mal sehen. Gucken, was nächstes Semester angeboten wird. Der Dozent hat gleich gefragt, ob ich auch zu seinem Griechischkurs kommen will. Und dann habe ich gesagt, Griechisch habe ich ja noch gar nicht, weiß ich nichts, ja. Und dann habe ich schon wieder geschaut, ist halt Griechisch lesen, ja. Also es ist nicht irgendwie Grundkurs Griechisch, sondern irgendwas lass mal. Ja, das ist schon, okay. Ja, ist cool. Aber es ist auch eine coole Community. Ich kenne das ja aus der Vor- und Frühgeschichte von früher, diese kleinen Fächer an der Uni, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen, weil sie eigentlich ja rein philologisch sind und eigentlich für nicht so richtig gut, aber dafür halt ultra nerdig. Das macht halt richtig Spaß, da dabei zu sein. Das ging mir da auch schon so. In der Skandinavistik war das ja im Endeffekt auch ähnlich. Nee, ist cool. Mal gucken. Ja. Ich glaube, ich werd da nicht das letzte Mal einen Kurs gemacht haben.
Naja, cool.
Mal gucken.
Ja. Ja, also bei mir war das ja irgendwie immer. Ja, also wenn's mal kleiner wurde, dann irgendwie bei Philosophen irgendwie im Logikseminar.
Da waren aber auch 30 Leute da oder so.
Nee, im Logikseminar waren weniger.
Echt?
Ich glaube, da warst du auch nicht mit, weil da hätte ich dich nicht mitgenommen. Das macht dir auch gar keinen Spaß.
Echt? Ich dachte, ich wäre auch mal mit gewesen.
Echt?
Ach nee, ich war in so einem Kant-Seminar bei dir.
Ja, ja.
Das macht so lustig.
Angst ist die Grundlage der Moral.
Das war so lustig.
Beim Professor Grün, oder? War das nicht?
Ja, genau, es war Professor Grün.
Ja, der war super. Der ist cool.
Wo ich dann sogar Wortbeiträge gemacht habe und obwohl ich ja nichts gelesen hatte. Aber ich habe mich einfach der Zitate bedient, die schon genannt wurden.
Ja, ja.
Das war so gut.
Ja, sehr schön.
Posing. Ja, ist der Bob wieder da?
Der Bob war wieder da, er hat ja eben einen Satz gesagt, der klang auch richtig gut. Jetzt hüllt er sich in Schweigen.
Ich bin wieder hier, ja.
Ah, ja, gut. Ich habe die Lücke zugequatscht. Es kann weitergehen.
Gemerkt, nicht schlecht. Ja, ja. Ich habe nur vergessen, wo wir waren.
Ja, wir sind jetzt direkt bei dir und du wolltest uns ein bisschen erzählen, wo du bist, Heidelberg und was du da machst und warum. Und
ich bin bei der SAP, dieses kleine mittelständische Softwareunternehmen hier aus Waldorf. Also im Moment bin ich im Hotel, nicht bei der SAP, aber das ist hier einmal über den Acker.
Das ist echt beeindruckend,
dass sie kein eigenes Hotel anschaut.
Nee, aber die haben so wie so eine eigene Stadt. Das ist so ein Industriegebiet, das faktisch nur SAP ist. Und das ist echt, das hat City-Level.
Ja, krass. Ich dachte, die höchst wäre groß, aber das ist ja, also das ist schon krass. Also
wie viele Leute sind da am Campus?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nur in diesem Schulungszentrum. Das ist auch ein sehr schickes Gebäude.
Arbeitest du mit SAP?
Ja, unser Unternehmen benutzt das halt wie so ziemlich jedes große Unternehmen, da irgendwie scheinbar nicht drum rumkommt. Und ja, weil das für alle Entwickler irgendwie so ein bisschen relevant ist, weil man halt irgendwie, also die Software, die ich zum Beispiel betreue, dockt an mehreren Stellen an SAP an. Mit da laufen dann so Bausteine im SAP, die dann Daten aufbereiten, die ich dann wieder von außen abzapfe und dann damit irgendwie was weiterarbeite und so weiter.
So, dass du so ein bisschen verstehen kannst, was auf der anderen Seite passiert oder so.
Richtig, oder dass ich vielleicht auch diesen Baustein auf der anderen Seite mal selber anpassen kann, wenn der irgendwie angepasst werden muss und nicht immer auf die Kollegen angewiesen sind, die quasi auf der anderen Seite vom Büro sitzen und das machen müssen, denen man dann die Zeit stehlen muss, wenn man das selber könnte, wäre natürlich besser. Okay. Und natürlich gibt's ja diesen Druck, auf das neue SAP-System S4 umzusteigen, weil ja das R3-System demnächst Support und Lifetime-Ende haben wird. Und da strugglen ganz, 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 ganz viele Unternehmen mit. Da sind auch schon ganz viele Unternehmen mit vielen Millionen dran, Millionen Euro im Sack dran gescheitert und machen jetzt ihren zweiten und dritten und vierten Anlauf. Aber das müssen halt alle machen, weil dieses alte System wird halt irgendwann nicht mehr supported werden. Und so auch wir müssen da durch. Und das betrifft mich jetzt nicht so in meinem hauptamtlichen Tun, aber ja, da, was ich hier lerne, ist gerade die SAP-interne Programmiersprache. ABAP heißt sie. Und wenn ihr das mal googeln wollt, die da draußen unter unseren Hörern und Hörerinnen, die was von Programmieren verstehen und vielleicht noch mit ABAP nicht in Verbindung gekommen sind, im ersten Augenblick denkt man, es ist Satire. Das können die nicht ernst sein. Dann googelst du ein bisschen was, nachdem du so ein bisschen damit rumgespielt hast. Und ich will jetzt nicht zu tief in die Details gehen, aber ich habe dann Sachen gefunden, das ist so ein Screenshot, wo dir einer erklärt, das da macht das und das andere, was genauso aussieht, nur dass ein paar Spaces mehr drin sind, macht was komplett anderes. Und das zweite, das komplett andere mit den Spaces, das ist das, was man als normaler Programmierer erwarten würde, was es tut. Das erste, was es macht, wenn man die Spaces rausnimmt aus dem Text, ist vollkommen unerklärlich.
Spaces als Worttrenner oder als Einrückung in der Zeile oder wie? Wie muss ich mir das
Spaces
vorstellen?
Spaces innerhalb, zum Beispiel, wenn du hast einen Methodenaufruf, schreibst einen Methodenname, Klammer auf, Space, Klammer zu,
irgendwas,
den Namen vom Parameter, genau, und dann Space, Klammer zu. Wenn die Spaces rausmachst, kompiliert's nicht. Und noch schlimmer wird es, es sind ganz, ganz viele so clownsartige Dinge. Also ich weiß nicht, was die genommen haben, als sie diese Sprache designt haben und oder was es da für Drogen gab in den 80ern, von denen ich noch nie gehört habe. Jede Zeile muss mit einem Punkt beendet werden. Normale Programmiersprachen benutzen.
Ja, man doch schon in der ersten Klasse, frag mal deinen Doktor.
Ja, ich wollte auch sagen,
ja, genau.
Das gehört.
Aber
der deutschen Programmiersprache.
Ja, genau. Weißt du, in alle andere Programmiersprachen benutzen ein Semikolon in der Zeile oder manche Programmiersprachen auch gar nichts, einfach quasi die Enter-Taste. Aber egal, wie man sich entscheidet, wenn man jetzt sagt, der Punkt muss es sein, dann würde ich doch sagen, dann sollte man, wenn man eine Zahl eingibt und das die Zahl hat auch Dezimalstellen, dann sollte man vielleicht an der Stelle das Komma wählen. So dass man sagen kann, x ist gleich 4,5 Punkt, weil der Punkt muss ja ans Ende der Zeile. Nein, das haben sie aber nicht gemacht. Die Dezimalstelle bei einer Zahl ist auch der Punkt. Aber der Punkt determiniert natürlich die Anweisung. Das heißt, wenn du eine Zahl 4,5 einer Variable zuweisen willst, dann schreibst du x gleich Anführungszeichen 4,5 Anführungszeichen Punkt. Das heißt, du weist dem Ding einen String zu, der dann implizit in eine Zahl konvertiert wird, weil das nicht anders geht. Da fliegen dir die Socken aus den Schuhen.
Was? Das kann also.
Okay, das verstehe sogar ich, dass
das Unsinn ist. Du weist dem einen String zu und dann denkt der sich, warte mal, das sind aber eigentlich nur Zahlen, da mach ich mal hier Float.
Nee, du musst ja weiter oben musst du ja die Variable definieren und die definierst du als einen Zahlentyp und wenn du ihm dann einen String zuweist, wo Kommas drin sind, das geht natürlich auch nur mit dem Zahlentyp für Dezimalzahlen, dann
ja, gut,
nimmt er diese Stringzuweisung und macht eine implizite Konvertierung. Und
das klingt nicht gesund.
Ja, und da sind dann
das
auch
klingt nicht, also da kannst du böse Fehler machen.
Wenn du da ein Plus dahinter machst, dann und du machst es ohne den
Space. Vor dem Punkt?
Naja, natürlich vor dem Punkt, weil hinter dem Punkt darf ja nichts existieren, das ist ja klar. Wenn du hinter der Zahl ein Plus machst und dann noch was anderes dazu tust, dann, wenn du kein Space machst, dann schneidest du in Wirklichkeit was aus dem ersten String aus. Wenn du den Space machst, dann addierst du. Das, wirklich, das ist so. Das ist einfach, ich sitze die ganze Zeit in dieser Schulung und mit jeder neuen Folie, die der Typ auflegt und irgendwas erzählt, explodiert dir wieder der Kopf und denkst, das kann nicht wahr sein. Der verarscht mich. Das ist ja irgendwo eine versteckte Kamera. Das kann nicht wahr sein.
Ist denen das bewusst, dass das so absurd ist? Oder leben die so in dem Kosmos, dass denen das gar nicht mehr auffällt?
Ich glaube,
gibt's eine Welt, wo das sinnvoll ist, das so zu machen? Also keine Ahnung, es kann ja sein, dass es aus irgendwelchen bestimmten Gründen sinnvoll ist, so einen Unsinn zu machen.
Ich glaube ganz fest, also ich habe mir ein bisschen gelesen, es gibt eine Webseite auf der SAP-Homepage auch über die History of ABAP. Da versuchen sie das so ein bisschen mit Marketing-Sprech schön zu reden und erzählen so ein bisschen die Geschichte. Die ist halt schon sehr, sehr früh entstanden, irgendwann in den 80ern oder 90, frühen 90ern oder so, weiß nicht mehr genau. Und damals von, die Geschichte ging irgendwie so, die Entwickler innerhalb der SAP haben angefangen, sich Programmiersprachen auszudenken, um das System zu erweitern. Und irgendwie hat dann beim Management gesagt, jetzt hört mal auf mit dem Blödsinn. Ihr könnt euch hier nicht alle irgendwelche eigenen Programmiersprachen ausdenken. Aber ein Typ hat nicht aufgehört und der hat dann gewonnen und die ist es dann geworden. Und die Idee scheint mir so ein bisschen gewesen zu sein, dass man am Anfang vielleicht eine einfache Skriptsprache haben wollte, die auch die Kunden, die halt keine Programmierer gegebenenfalls sind, sondern eher so Anwender, die benutzen können, um so einfache Erweiterungen zu machen. Ich glaube, das, also zumindest fühlt es sich so an. Ich kann es nicht beweisen, das ist nur so ein Bauchgefühl. Aber wenn man so drauf guckt, hat man das Gefühl, das ist die Idee gewesen, wofür die Sprache ursprünglich mal da sein sollte. Und dann, wo man schon mal eine Programmiersprache hatte, hat man halt einfach begonnen, sie zu erweitern und alles damit zu machen und alle alten Sünden, die da drin sind, irgendwie so zu umschiffen und es irgendwie immer abwärtskompatibel zu halten. Und dann ist es halt so ein Bloat-Monster geworden.
Ja gut, das ist natürlich, wenn du dir so Sachen einfängst und sie dann mitnimmst, das ist natürlich richtig schrottig.
Ja, und könnte man das irgendwie umstellen, weil ich höre so raus, ein Problem neben dem, dass es eine Clownssprache ist, ist auch, dass es einfach eine alte und völlig überholte Sprache ist, oder?
Könnte richtig, man sie versuchen sie gerade so ein bisschen zu modernisieren und haben jetzt natürlich auch irgendwas mit Cloud und bla und
könnte man die gesehen. könnte man das worauf was darauf läuft irgendwie auf einer anderen Sprache auch laufen lassen, dass man irgendwie das alles jetzt auf C++ oder ich habe ja keine Ahnung, was da jetzt gerade sinnvoll ist, aber oder geht das einfach gar nicht? Also ist das daran gebunden an dieses ABAP?
Es ist schon sehr stark, also SAP selbst ist mittlerweile 100% in ABAP geschrieben. Das ist ja schon mal, die neueren SAP-Systeme sind in dieser Sprache geschrieben worden, was für mich eine unvorstellbare Idee schon alleine ist, wie sie das gemacht haben. Aber so ist es. Und ich glaube, was halt das Problem ist, ist, dass in allen Großunternehmen, die auf SAP laufen, das dürfte so ziemlich einmal der ganze Fortune 500 Stack sein, plus, was weiß ich, den halben Rest der Welt, in diesen ganzen Unternehmen sitzen überall SAP-Entwickler, die deren Systeme geschrieben haben und das gewartet haben und das irgendwie halbwegs zukunftskompatibel haben wollen. Und
aber
ich glaube,
ist das der große Hemmschuh,
das zu bremsen.
Ist es denn zukunftskompatibel? Ich habe so das Gefühl, da besteht einfach die Gefahr, dass in, was ist von mir aus, 10 Jahren plötzlich etwas kommt, wodurch SAP dann einfach komplett weg vom Fenster ist, weil sie überhaupt nicht in die Zukunft denken können, weil sie einfach in einer 40 Jahre alten und dann 50 Jahre alten Maschinerie hängen, aus der sie nicht rauskommen. Also das ist jetzt nicht so, als wären die also, zukunftsfähig.
Ja, was man schon sagen muss, was sie natürlich können, ist dieses ganze kaufmännische, also was die Anwendung an sich, jetzt nicht die Programmiersprache, sondern die Anwendung an sich, die ist ja unfassbar mächtig, sich an alle möglichen Unternehmensprozesse anzudocken und zu wandeln und sich so hinbiegen zu lassen, dass sie das irgendwie abbilden kann. Und was so Datenmanipulation angeht, hat diese Sprache schon ein paar einfache Abkürzungen, die einfach dadurch, dass sie so eng an ein bestimmtes System gebunden ist, wo natürlich viele andere Programmiersprachen mehr so Allzweckwaffen sind, die du für alles einsetzen kannst. Und diese Programmiersprache, die existiert ja nur im Kontext eines SAP-Systems, was von diesem einen Unternehmen kontrolliert wird. Und deshalb ist sie natürlich super darauf zugeschnitten, mit genau diesem einen System zu arbeiten. Und dadurch macht sie so Customizings an diesem System an manchen Stellen auch schon so, dass du denkst, okay, das Sprachkonstrukt ist eine Katastrophe, das möchte ich mit einem 10 Fuß langen Stock nicht anfassen. Aber wenn man sich dazu überwinden kann, diese 20, 30 Clownszeilen hinzuschreiben, dann machten diese 20 Zeilen vielleicht was, wo ich in meiner Programmiersprache 50 schöne Zeilen gebraucht hätte. Und das ist dann so ein Moment, wo man denkt, okay, es ist nicht alles kompletter Schrott, es ist halt hässlich wie Sau. Aber es hat in diesem Kontext, in dem es eingesetzt wird, ist es natürlich super tief integriert. Und das SAP-System selbst, wie das jetzt zum Beispiel zusammengreift mit einem großen produzierenden Unternehmen, wie jetzt, weiß ich, einem Volkswagen oder einem Daimler oder was auch immer, ich glaube, da werden sie nicht so schnell obsolet. Da gibt's wenig auf dem Markt, was ihnen gefährlich werden könnte. Insofern werden sie weiter dieser riesige Tanker sein, der mit dieser Sprache rumläuft. Sie versuchen sie an manchen Stellen ein bisschen zu modernisieren. Sie haben jetzt Objektorientierung und Expressions dran geklebt, was man hat man uns ganz stolz erklärt. Als ich dann gegen diese Expression einmal gegengetreten habe, ist sofort alles auseinandergefallen. Mein Kopf ist auseinandergefallen, weil da ist nichts Expression-based. Das ist halt nur so, das ist ein schönes Schlagwort und wir haben an einer Stelle ein bisschen was geändert. Die Objektorientierung haben sie, glaube ich, ein kleines bisschen ernster genommen.
Und der das neue heiße Scheiß, Objektorientierung.
Der neue heiße Scheiß.
Und es ist wie 1996 so, gelernt.
Ja, genau.
Es ist wirklich so, dass ganz viele SAP-Programmierer, die lange Jahre ABAP geschrieben haben, was halt bisher eine völlig prozedurale Programmiersprache war, richtig strugglen, Objektorientierung zu verstehen in ihrem 30. Jahr prozeduraler Programmierung als Job. Kommt dann einer plötzlich mit so einem Konzept um die Ecke und will sie jetzt dazu zwingen, objektorientiertes ABAP zu machen, und das finden sie alle überhaupt nicht cool. Und ich meine, das kann ich auch ein Stück weit verstehen, klar, das ist, hast halt immer das gemacht und warst da relativ safe in deinem Job, und jetzt kommt einer mit so einem neuen Keks um die Ecke und jetzt sollst du den essen und der schmeckt gar nicht. Aber
nee, nicht Keks, Kaffee.
Genau. Und ja, also es war ein Kulturschock. Aber, was Schönes erzählen, Heidelberg ist eine schöne Stadt. Heidelberg ist ja direkt nördlich von Waldorf. Und wir hatten jetzt immer schon so, naja, so Schulungen zwingen mich zu Arbeitszeiten, die ich normalerweise nicht machen würde, sagen wir es mal so. Normalerweise fange ich so um 10 zu arbeiten an, hier muss ich etwas früher da sein. Und dafür habe ich dann aber früher Feierabend und natürlich hier auch keine Frau und Kinder und familiäre Verpflichtungen, sondern einfach nur ein Hotelzimmer und ein paar Kollegen. Und dann geht man halt mal in Heidelberg dieses Restaurant ausprobieren und jenes Restaurant ausprobieren. Leider nicht so viele Bars, weil wir immer nach Waldorf zurückfahren müssen mit dem Auto. Aber heute zum Beispiel war ich in so einer ganz hipsterigen Studentengegend mit so einem innerstädtischen Beachvolleyballplatz, und da war dann so eine ganz coole Sushi-Bar, die aber auch Gin Basil Smashs und Negronis serviert hat, wenn du es gewollt
hättest. Heute 16 Jahre alt geworden.
Der Gin
Basil Smash.
Ach so, ich dachte gerade die Sushi-Bar, die sah so aus, als ob sie gerade mal anderthalb Jahre alt geworden ist.
Ja, und der Negroni ist auch ein bisschen älter.
Ja, und dann waren wir gestern in der Heidelberger Altstadt. Das ist natürlich sehr touristisch und da rennt halt auch jeder mit so einem Insta 360 Stick rum durch die Gegend und macht irgendwie 360 Grad Fotos von der Welt. Oh, aber trotzdem, ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich war noch nie ich war mal in Heidelberg in irgendeinem Ortsteil, weil da aus Curling-Zeiten irgendwie Leute wohnten. Aber obwohl ich so oft in Mannheim Curling spielen war, was ja auch absolut nicht weit ist, habe ich es nie nach Heidelberg in die Innenstadt geschafft. Und jetzt rückblicken muss ich mich fragen, warum, weil es ist wirklich sehr, sehr pittoresk, muss man wirklich sagen. Es ist eine Reise wert.
Das stimmt.
Das wusste ja. Man natürlich schon, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich habe mich jetzt selbst überzeugt und möchte es bestätigen.
Jetzt hast das auch du es gesehen, genau. Sehr gut.
Ja.
Ja, das klingt doch sehr schön.
Und das nächste Thema, was du jetzt gleich haben wirst, Stefan, das haben wir hier im Hotel auch, und da war ich auch gestern drin, und da, auch das ist sehr, sehr angenehm. Ich kann es empfehlen, wenn man ein Hotel hat, wo es sowas gibt. Genau.
Sehr gut.
Dieses Hotel hat einen Außen- und einen Innenpool. Und das wiederum weiß ich sehr zu begrüßen bei 32 Grad Außentemperatur.
Ja, Stefan, du hast inzwischen auch einen Pool, habe ich gehört. Habe ich irgendwo Leuten hören.
Ja, das ist richtig. Also ich hatte es ja schon in der vorletzten Sendung, glaube ich, erzählt, über unser Haus. Wir haben ihn jetzt, nachdem wir ihn geleert haben und mit Farbe versehen haben, die letzten Tage, nachdem ich mich wieder ein bisschen mehr bewegen konnte, ich habe jetzt meine Orthese, habe ich das letzte Woche erzählt, dass ich jetzt eine Orthese habe, kann ich mich jetzt wieder mehr bewegen und laufe jetzt nur noch mit einer Krücke, wenn ich rausgehe, rum, und sonst ohne Krücken im Haus und im Garten und so, und kann dann natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr machen. Und so haben wir jetzt den Pool die letzten Tage befüllt, was ja ein bisschen dauert, da so irgendwie 8.500 Liter Wasser reinlaufen zu lassen. Aber im Endeffekt haben wir dann zwei Außenwasserhähne angezapft und dann ging es doch erstaunlich schnell. Und war ich gestern dann bei hier so einer Poolfirma in der Nähe und habe mich mal so ein bisschen beraten, was braucht man denn da? Braucht man irgendwelche Chemie? Also hört man schon vorher und hat noch die Vorbesitzer gesagt, ja, da braucht er ein bisschen Klo, man braucht das und das und das und das. Und ich habe natürlich wieder die Hälfte vergessen, weil das ja alles dann irgendwie neue Begriffe sind, die man sich ja dann nicht beim ersten Mal sagen schon alle so leicht speichern kann. Okay, Chlor wusste ich, aber dass man auch den pH-Wert des Wassers anpassen muss, damit das Chlor überhaupt funktioniert und dass man Teststreifen haben muss oder Messgeräte, um die, um den Wasserstand, also Wasserzustand messen zu können und so weiter. Und dann haben wir eine Pumpe und diese Pumpe muss an die Filteranlage angeschlossen werden und in die Filteranlage muss Sand, weil das eine Sandfilteranlage ist und den Sand muss ich wieder kaufen. Also das war alles eine größere Sache, das zu bekommen. Aber wir haben jetzt quasi heute, habe ich dann mal eine sogenannte Schockchlorung vorgenommen, also wo du richtig viel Chlor reinhaust, um das einmal durchzudesinfizieren. Das baut sich jetzt innerhalb der nächsten, ich glaube, 48 Stunden wieder so weit ab, dass es auch gesundheitlich nicht mehr schädlich ist, da reinzuhüpfen. Und ja, dann werden wir den dann mal testen können. Und der pH-Wert, ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie, also warte mal, die haben schon gesagt, ja, wir haben hier hohen pH-Wert, also wir brauchen, hier im Umkreis brauchen alle pH-Senker, aber wir haben hier einen pH-Wert von 7,4 oder 7, bisschen drunter gemessen und mussten jetzt gar nichts reinmachen. Ich habe 2 Kilo pH-Senker gekauft. Naja, vielleicht ändert sich dieser pH-Wert noch, wenn es da mal reinregnet oder sonst irgendwas. Und ja.
Nee, da wird der aber auch nicht höher. Der wird ja höher dadurch, dass er, dass ihr Wasser habt, das irgendwie aus einem Kalkstein, in einem Kalkstein gespeichert ist. Oder in einem kalkigen Kies. Also wenn es da reinregnet, wird er nicht höher. Aber ich finde es tatsächlich auch erstaunlich, dass der bei euch so niedrig ist, der pH-Wert.
Ja. Ja. Also eine Chemie, die weniger rein muss. Ja. Ja, meine Frau ist ein bisschen unglücklich über die Poolfarbe, die sie ausgesucht hat.
Die sie ausgesucht hat?
Die sie ausgesucht hat, ja. Weil
wer hat das kommen sehen? Alle.
Der Pool sieht irgendwie grünlich aus. Also als sei der voll mit Algen. Aber es ist halt klares, frisches Wasser. Also das ist halt die letzten 2 Tage reingelaufen.
Aber grün ist doch schön.
Ja, aber sie hätte gerne einen schönen blauen Schein drin gehabt, weil...
Dann hätte sie halt verdammt nochmal eine blaue Farbe reinmachen sollen.
Genau.
Sie wollte ja nicht hören.
Naja, gut.
Köstlich.
Ja, das war echt gut. Ja, dann hatte ich heute alles angeschlossen und Pumpe läuft los und passiert erstmal nicht richtig was. Die Pumpe pumpt und dann habe ich irgendwie an einer Stelle nochmal mit in diesen Skimmer, also da, wo das Wasser überläuft und dann wegläuft, habe ich nochmal mit dem Gartenschlauch richtig Druck reingehauen und plötzlich hat die Pumpe sich nochmal überlegt, ach, guck mal, jetzt kommt da ja richtig Wasser an, da war irgendwo noch eine Luftblase, die sie nicht richtig weggesaugt hat. Und dann, ja, ging es plötzlich los und was ich überraschend fand, dann habe ich also die Pumpe so eingestellt, dass die das auch aufs Dach pumpt. Das hatte ich, glaube ich, erzählt, dass wir so einen Schlauch auf dem Pergoladach da liegen haben, wo das Wasser durchgepumpt werden kann, wo dann die Sonnenstrahlen das so aufheizen können oder die Luft. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und so habe ich das jetzt heute einen Tag laufen lassen. Und wir hatten jetzt heute Abend schon 18 Grad, was ich überraschend fand. Ich dachte, das Wasser, was aus der Leitung kommt, sei eher kühler und es braucht ein bisschen, bis es dann irgendwie also sowas wie 18 Grad erreicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwie 12 Grad steht, als ich das Thermometer reingeschmissen habe.
Ja gut, aber das ist tatsächlich ziemlich klein, der Pool. Also das.
Ja.
Aber da läuft, das heißt, da läuft eine Umwälzpumpe, die das da übers Dach pumpt oder wie funktioniert das? Oder
genau.
Das Wasser, was du reinleitest, läuft einmal übers Dach und wenn es drin ist, bleibt es da. Und
nee. Du musst so ein Pool immer, also du musst das Wasser zwei oder dreimal am Tag rumpumpen. Also brauchst eine Pumpe. In unserem Fall, jetzt haben wir 8 Kubikmeter da drin oder 8,5 Kubikmeter. Das heißt, die muss am Tag dreimal 8,5 Kubikmeter pumpen können. Ist das richtig?
Ja. Durch einen Filter und dann auch bei der Gelegenheit übers Dach drüber oder wie?
Genau. Und da ist halt so ein du kannst dich entscheiden, so pumpst aufs Dach oder pumpst nicht aufs Dach. Und dann entweder pumpst es direkt wieder zurück in den Pool oder sie pumpt einen Teil übers Dach oder sie pumpt alles übers Dach. Und was man halt eigentlich machen soll, ist, dass man die Pumpe anmacht, das aufs Dach pumpen lässt, dann die Pumpe ausmacht, irgendwie ein bisschen wartet und es dann von oben wieder runterpumpt, wenn es halt so richtig sonnig runterknallt, weil dann kriegst du schnell die hohen Temperaturen. Aber trotzdem musst du am Schluss vom Tag auf diese drei Umwälzungen, 3, 2, 3, je nachdem, wenn du fragst, manche sagen auch 6 Umwälzungen kommen.
Aber da ist noch ein Filter dazwischen, weil es geht ja nicht nur um die Bewegung, sondern wahrscheinlich darum, dass es durch irgendeinen Filter durch soll, oder?
Genau, ja, das ist halt so ein Sandberg.
Und das heißt, die Pumpe läuft jetzt bei dir erstmal dauerhaft oder hast du jetzt nachts aus? Oder?
Nee, also jetzt, wenn man diese Schockchlorung macht, dann soll man jetzt erstmal 24 Stunden die Pumpe durchlaufen lassen. Die habe ich jetzt.
Das heißt aber auch sofort morgen, wenn die Sonne das erste Mal dieses Pergola-Dach kühlt, geht es mit der Temperatur direkt weiter.
Genau, ja. Und ich habe es natürlich direkt in Home Assistant eingebunden. Das heißt, wenn man früh noch im Bett liegen, kann ich schon gucken, wie das, wie sich das Poolwasser über Nacht entwickelt hat, während es die ganze Zeit, oh, ich hab's jetzt, pump's jetzt die ganze Nacht übers Dach. Vielleicht drehe ich den Hebel nochmal zu und lasse es direkt wieder zurückpumpen.
Hast du schon runtergegangen? Sag doch mal, was steht denn aktuell da?
Warte.
Ah, ich dachte, er hat's direkt vor der Nase.
Nee, hat er nicht.
Hat er nicht.
Nee, jetzt muss er erstmal die.
Umgebung aufmachen.
Ja, gut, aber 18,5, also die ganze Zeit wie vorhin.
Ja, das verliert ja nicht, also durch das Schwarze, das funktioniert ja mit der Sonne. Es verliert ja nicht genauso Energie, wie es Energie gewinnt durch Pumpen.
Also. Genau, und wir haben diesen Roller oben drüber, der natürlich auch dafür sorgt, dass er jetzt nicht sofort die kalte Außentemperatur, die wahrscheinlich auch noch 28 oder 24 Grad sind, also es fällt ja nicht sofort jetzt.
Das war's. Und rein energieerhaltungsmäßig gesehen heizt du ja mit den 50 Watt, die die Pumpe verbraucht, auch noch das Wasser. Das ist mit Sicherheit sehr vernachlässigbar, aber
ja, technisch komplett gesehen ist das so. Ja. Was messe ich denn hier an Außentemperatur? Das habe ich noch nicht so gut.
Aber ja.
20 Grad Außentemperatur haben wir. Also das heißt, es ist draußen immer noch wärmer als der Pool. Aber es ist draußen schon kälter als drin, das heißt, ich kann lüften.
Also ich war gestern war ich in dem Hotelpool und habe meine Apple Watch unter Wasser gehalten, die ja, weil es das Ultramodell ist, die Wassertemperatur dann misst.
Mhm.
Und die hat mir gesagt, dass der Pool 24 hatte. Und das war an dem Tag, gestern waren es 32 Grad hier in Waldorf. Das war völlig fein, 24 Grad war genau richtig.
Mhm.
Kurzen Moment, wenn man reingeht, denkt man so, huh, ist ein bisschen kühl. Aber sobald man drin ist, merkt man dann, das ist die geile Abkühlung, die man gesucht hat.
Ja,
also brauchst du nur noch 5 Grad ungefähr.
Ja, dann bist du da. 5 Grad. Ja, wenn es halt richtig heiß draußen ist. Ja, also die Vorbesitzer haben gesagt, sie hatten immer so zwischen 25 und 26 Grad über diese Dachpumpe. Was lustig war, ich hatte das an einer Steckdose angeschlossen, die Pumpe, und abends bin ich eben nochmal rausgegangen, war die Pumpe aus. Hab ich mir gedacht, wieso ist denn jetzt diese scheiß Pumpe schon wieder aus? Ist irgendwas kaputt gegangen oder sonst irgendwas? Nee, aber diese Steckdose hängt anscheinend an irgendeiner Zeitschaltuhr, von der ich keine Ahnung habe, wo die ist. Aber die haben ja hier überall diese ganzen Indoor-Zeitschaltuhren verbaut, an denen dann wieder, also draußen hängen Indoor-Zeitschaltuhren, die irgendwelche Sachen ein- und ausschalten. Das ist alles so ein bisschen. Ja, da habe ich mir noch schnell eine Zigbee-Steckdose für außen gekauft und jetzt habe ich halt eine Daueransteckdose außen, die ich jetzt über hier auch Home Assistant schalten kann. Das heißt, ich kann da dann irgendwie mal mitzählen, wie lange diese Pumpe läuft. Und dann muss ich halt gucken, dass ich, wenn ich mal weiß, wie viel diese Pumpe kann, da muss ich die Anleitung zu finden, das finde ich alles schon. Aber dann weiß ich halt, wie viele Stunden diese Pumpe am Tag laufen muss, um auf die entsprechende Umwälzleistung zu kommen. Und dann kann ich es halt immer an- und ausmachen.
Und dann musst du das noch über irgendein schickes Programm mit der aktuellen Tagestemperatur und der Tatsache, wie viel Zieltemperatur in deinem Pool du gerne hättest, vergleichen. Und
ja, ich hätte halt schon gern einen Sensor genau direkt am Einlass, dass ich weiß, wie warmes Wasser jetzt gerade vom Dach runterkommt, und einen halt irgendwo mitten im Pool, dass ich, wenn ich die gleiche Temperatur reinkriege, wie ich quasi dem Pool entnehme, dann weiß ich, dass dass der durchs Dach einfach durchläuft und keine Erhöhung hat. Und dann würde ich halt die Pumpe pausieren, damit der oben schön warm wird, und dann irgendwie nach einer halben Stunde oder keine Ahnung, das müsste man da mal messen, dann wieder runterpumpen und gucken, dass man das quasi leer gepumpt hat und so. Das ist ja mein
oder
Plan.
Oder wenn es im Hochsommer droht, der Pool zu warm und dadurch zu Badewannen-Whirlpool-artig zu werden und keine Abkühlung mehr zu sein, weiß nicht, ab 30 Grad oder 32 oder irgend sowas.
Ja, dann wird's halt scheiße. Ja, vor allen Dingen, da musst du halt so viel Chlor reinschmeißen und scheiß.
Ja, eben, dann vielleicht zu sagen, okay, ich mache sie tagsüber, wenn die Sonne so ballert, dann doch aus und schalte sie abends, wenn die Sonne untergegangen ist, wieder ein, um auf meine Umwälzung zu kommen.
Mhm. Die macht man halt einfach nachts,
Ventil genau. Zum rechts, dieses Rechts-Links-Schaltventil, wenn du das nicht smart machen kannst, dann kannst du ja die ganze Puppe an, aus, ist ja dann auch schon mal eine Maßnahme.
Mhm.
Und dann halt zu sagen, okay, von 13 bis 17 Uhr, wenn die Sonne ballert wie irre, läuft die Pumpe dann mal nicht übers Dach, weil es eh schon warm genug ist in der Brühe.
Ja.
Und dann nachwälzen. Oder so. Ja, da kannst du noch viel spielen, glaube ich.
Ja, ja, ich sehe mich da auch noch großen Quatsch kaufen und installieren und Teile drucken, die sich dann an irgendwelchen Auslässen festhalten und gleichzeitig den Sensor an die richtige Stelle halten und so Scherze.
Ist dieser ganze Arm mit diesem Standard 3D-Druckzeug, das ist dauerwasserfest oder löst sich, weil du hast mal gesagt Maisstärke oder so, da würde ich jetzt, mein erster Gedanke wäre, das löst sich auf und schwimmt dann irgendwann als Brühe oben auf dem Pool drauf.
Nee, also PLA ist relativ stabil. Kann sein, dass es in einem Jahr oder so mit Solar und, also mit Sonne, Sonneneinstrahlung und Witterung und Wasser und allem möglichen, dass es dann mal nicht so schön ist. Aber, oder auch kaputt geht, aber da habe ich halt einen Teil für 8 Cent gedruckt, was ich dann halt normal drucken muss. Oder ich druck's halt in PETG oder in irgendwas Stärkerem und dann hält das auch länger. Aber ich habe schon von Leuten gelesen, die irgendwelche Lampen in ihren Pool reingebaut haben und denen die Sachen mit PLA abgesichert haben und nach 3 Jahren reingeguckt haben, es war halt nix, war trocken, war top. Also.
Geil.
Ja, ist doch fein.
Ja.
Ein weiteres Anwendungsfeld für deinen 3D-Drucker. Sehr gut.
Ja, ja. Nee, und ich bin gespannt, wie das jetzt wird mit dem so, das so, ich hatte ja noch nie so ein Pool. Und also ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass es Arbeit ist, weil hier anschließen und da und gucken und dann tropft's hier und dann war nämlich, ui.
Tor!
Hast du gespoilert?
Ne, ihr seid doch vor mir.
Nee, bei mir ist gerade reingefallen.
Echt?
Ja.
Wow.
Ja, aber ist, glaube ich, noch VR-Check, wenn ich das richtig gesehen
habe. Under Review, ja.
Ja, wird nichts gedingst. Aber wird doch langsam Zeit. Wir sind hier in der 80. Minute, also.
Ja. Oh ja, der war leider im Abseits.
Ja, massiv.
Ja.
Völlig derailed vom Fußball.
Ja. Ja, meine Nachbarn mit ihrem Pool, die sind auch die ganze Zeit am, was du vorhin gesagt hast, mit pH-Wert. So, ja, der ist ein bisschen falsch, da könnte der umkippen. Oh, jetzt wird er ein bisschen trüb. Muss man daran drehen und hier und jetzt.
Ja gut, aber die haben auch so ein Naturding, oder? Die können ja nicht ja, einfach genau. Chlor und gut ist.
Also. Nee, genau. Das eben, die machen ja kein Chlor drin. Wenn es trüb wird, ist dann bei denen eben schon, dann beginnt die Angst.
Ja,
dass die irgendwie eine Algenblüte kriegen oder so.
Ja, das ist fies. Also das hat die Frau auch in dem Laden gestern gesagt, so, ja, jetzt nehmen sie erstmal Chlor mit und pH-Senker.
Dann ist eh alles
und,
tot.
Und dann stellen sie es mal ein und wenn das irgendwie trüb wird, dann kommen sie nochmal, machen mal Foto vorher und messen hier mit den Streifen. Und wenn es grün wird, dann kommen sie auch vorbei. Gut, grün würden wir wahrscheinlich nicht sehen, weil es grün ist.
Dank deiner Frau.
Sie hat auch gesagt, so, du kannst jetzt immer lästern, ich finde die Farbe richtig doof. Ich so, ich hätte lila genommen. Ist ja wahrscheinlich auch nicht viel besser geworden, aber
fantastisch.
Ja. Aber jetzt habe ich meine Frage vergessen. Das ist schon mal gut, wenn man im Baumarkt oder wo auch immer du da warst, Leute hast, die sich auskennen. Das ist
nee, das war ein Poolgeschäft. Die,
ach so, okay,
die machen nichts anderes als Pools und Poolchemie und so weiter. Ja, also
ja.
Und das ist halt so ein kleines Lädchen bei uns irgendwie in Ickstadt. Also irgendwie in Wiesbadener Stadtteil mit wahrscheinlich 37 Einwohnern in 4 Straßen. Also nicht ganz, aber ein bisschen größer schon, aber kenne ich vom Wiesbadener Ironman, da ist man immer durch Ickstadt durchgefahren, aber
ist man schnell durch.
Ja, aber wir hatten jetzt irgendwie, weißt du, bevor ich jetzt irgendwas im Internet bestelle, gehe ich halt lieber in ein Geschäft, wo Leute sind, mit denen ich auch reden kann und mich mal so ich stelle mich mal ganz dumm, erklär mir das jetzt mal genau, was brauche ich denn wirklich? Und ich denke, wenn ich jetzt nach dem Internet gegangen wäre, mir da auf YouTube irgendwelche, habe ich natürlich auch ein paar Pool-Videos und so Kram angeguckt, aber das sind halt dann so diese Ultra-Nerds, die, vielleicht lande ich da auch irgendwann, ich neige ja dazu, die dann irgendwie so eine automatisierte Chlor-Dosieranlage haben mit irgendwelchen Messfühlern, die an bestimmten Stellen zugreifen und so weiter und so weiter. Aber da hätte ich halt wahrscheinlich viel zu viel gekauft am Anfang. Hm. Ja, pH-Senker und Heber und Algizid und Ausflockgedönse, irgendwas. Hab die dann auch gefragt, so brauche ich das? Nee, sie haben jetzt erstmal da klares Wasser reingemacht. Da ist ja jetzt nicht schon irgendwie Quatsch drin. Und ja, von den Vorbesitzern haben wir noch so einen Pool-Sauger, also quasi ein Saugroboter für einen Pool. Lädst da auf, schmeißt rein. Jetzt habe ich hier gerade mein Mikrofon ein bisschen ranerlädt. So, Saugroboter.
Übrigens, Ickstadt ist tatsächlich so klein. Es hat 2000 Einwohner. Es ist wirklich ein Kaff in der Stadt.
Ja. Ja, nee.
Schön, dass es dann Ickstadt heißt und nicht Ickdorf.
Ja, es gehört ja zu Wiesbaden. Ist ja.
Läuft da selbstständig drin rum oder was?
Also, ja, genau. Also, der hat so Räder und hat halt eine Düse oben und mit der drückt er sich halt dann in die Richtung und ja, saugt halt den Dreck vom Boden. Ich habe, wie ihr vielleicht auf BeReal gesehen habt, heute Mittag diesen Poolrollladen sauber gemacht, was halt einfach nicht klug ist, weil wo soll denn der Scheiß hin, außer in den Pool fallen? Und
da gibt's das so ein Poolroboter hatte ich mal im Urlaub in einem Ferienhaus, wo wir einen Pool hatten und da war so ein Poolroboter. Konnte ich mich auch gar nicht dran satt sehen, weil den Pool konnte man nachts beleuchten und wir haben dann immer nachts den Poolroboter da reingesetzt, damit er den ganzen Krempel des Tages da wieder rausholt. Und stehst du dann auch am Anfang
Bierflaschen daneben und was oder was?
Ja, was man halt so hat nach so Partys. Nein, im Wesentlichen halt Blätter, Sand und tote Bienen und sowas. Ja. Und die schwimmen oben meistens, die musst du mit dem Kescher absammeln, aber.
Oh, Kescher, habe ich euch erzählt? Nee, wir waren gar nicht im Garten, als ihr da wart, oder? Diesen grandiosen Kescher gezeigt, den die hier gelassen haben. Die haben einfach einen Küchensieb an einen Stock gegaffert. Meine Frau war auch so. Das ist doch Quatsch, das brauchen wir doch nicht so. Doch, ich finde das sehr lustig, das bleibt so. Ja, also wenn du diese Plastikdinger, diese Plastiknetze, die sind halt nach zwei Saisons, wenn du die draußen liegen lässt, sind die halt hin, weil es halt dann doch Plastik ist und die meistens UV nicht so gerne mögen. Und so ein Stahlsieb.
Sehr gut.
Einen Holz, das hält halt. Nur das Gaffer wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so knusprig.
Zum Thema Saugroboter im
KBB
Pool.
Da ist das wieder Kunststoff.
da gab es doch in dem, ich glaube, in dieser Love, Death and Robots Serie eine sehr schönen Kurzfilm von einem Saugroboter, der dadurch, dass sein Horizont so beschränkt ist, weil er immer nur in diesem Pool ist, das für eben die Welt hält und sich da Dinge erträumt. Und Ich möchte nicht alles spoilern, aber es ist ein sehr schöner Dings von einem Saugroboter, der in seiner eigenen Welt lebt.
Aber wo wir gerade nochmal bei Pools, die eine Erstreinigung brauchen, sind, ich weiß nicht, ob wir darüber hier in der Sendung schon mal geredet haben, stoppt mich, falls wir das schon hatten. Das ist ja so eine ganze Instagram-Kategorie, wo so Leute, die irgendwie zu Pools gerufen werden, die ganz, 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 ganz ultra dringend seit 30 Jahren mal gereinigt werden müssen und eigentlich nur noch eine grüne Schlonze sind, wo man den Grund nicht sehen kann, die dann da hinkommen und dann irgendwie so in so schnell geschnittene Instagram-TikTok-Manier erklären, wie sie das wieder ganz kriegen. Und es geht auf eine erstaunlich schnelle und arbeitsarme Art und Weise. Also im Sinne von, ich hätte gedacht, man muss alles leer pumpen und
oh, Achtung, jetzt gibt's gleich ein Tor.
Oh ja.
Ja, yeah. Holland hat einen
doch nicht.
Freistoß und das ist gefährlich. Nein.
Ja, fürs große Podcast-Kino für die Hörerinnen und Hörer jetzt, aber
wir haben ja gesagt, wir machen das so. Und wir haben bisher vernachlässigt.
Die nicht mal den Eckstoß, oder?
Weiß nicht. Nee, sieht nicht so aus. Okay,
die Karte gab's eben schon. Ja,
Virgil van Dijk. Ja, die kippen dann da irgendwie, da kippt dann irgend so eine Chemikalie da rein und dann lässt er das erstmal über Nacht so.
Okay.
Und am nächsten Tag sieht das dann schon gar nicht mehr so schlimm aus. Und dann hat er irgendwie so ein Sieb, also so ein Kescher da, so ein Ding, womit er den ganzen groben Scheiß rausholt. Und dann schrubbelt er dann noch ein bisschen auf dem Boden rum mit so einem Sauger. Aber das Wasser lässt er im Wesentlichen drin. Das klärt sich dann irgendwie von selbst.
Ja, sicher Chlor.
Abgefahren. Ja, mit Sicherheit, aber du siehst dieses Vorher und du siehst das Nachher. Und so Kram.
Ja.
Und dann siehst du die Arbeitsschritte dazwischen und denkst dir, ich hätte gedacht, das muss mindestens 10-mal so aufwendig sein. Und dann geht es schon ein Mann-Ding für 3 Tage und dann ist der fertig mit dem Pool. Schon krass.
Ja, ich meine, in solche Pools werden auch wirklich harte Chemikalien gegossen, die auch wirklich potent sind. Also das ist schon, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, in was man da normalerweise so rumschwimmt, das ist schon schauerlich. Aber funktionieren halt, tut's halt doch.
Ja, und die Alternative ist halt auch irgendwie, da nichts reinzumachen, dann wird's halt eklig. Ja, genau. Ja, es wird halt irgendwann auch toxisch. Also es ist halt schon.
Ja, klar. Ja.
Ja, und vor allem, wenn so wie das Chlor, was sich ja irgendwie selber zersetzt und wieder abbaut und dann halt irgendwann, also erst die Konzentration runtergeht, dann irgendwann auch einfach weg ist.
Ja, nicht weg, da bleibt dann verbrauchtes Chlor übrig, das, was auch immer so schön stinkt.
Ja.
Und das musst du dann irgendwann ein bisschen loswerden und wieder neues Wasser nachfüllen und so Scherze. Nachdem ich auch, ja.
Du nur los, indem du das Wasser rausnimmst, oder was? Oder kannst du es rausfiltern?
Nee, das kannst du nicht filtern. Auch wenn zu viel Chlor ist, kannst du nichts gegen machen, kannst du nur warten. Also wir haben jetzt gerade 5 Einheiten pro irgendwas. Und das ist halt deutlich zu hoch, weil man muss irgendwie so zwischen 0,6 und 1, irgendwas sein. Mhm. Ja, aber das ist halt diese Schockchlorung, die du halt einfach machst und es dauert dann halt 24 bis 48 Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
ist wahrscheinlich auch ganz schön ungesund, wenn man da zu nah dran geht und atmet, oder? Also wenn man da jetzt über die Wasseroberfläche geht und einatmet, oder?
Es geht, also
Chlorgas ist ja nicht so cool, ne?
Ja, also es brennt nicht. Ich war jetzt in der Nähe heute viel von dem Pool, aber ja.
Okay.
Ja. Müsst ihr demnächst mal vorbeikommen? Kann man das mal testen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie schnell ich da mit meinem Bein rein will.
Ja, das glaube ich auch.
Weil die Orthese sollte ich da nicht drin anlassen, weil das ist ganz viel so Schaumstoff und so Kram. Das dauert dann irgendwie 3 Tage, bis das wieder durchgetrocknet ist und rostet im schlechtesten Fall. Aber gut. Ja, ich werde da schon mal vorsichtig reingehen. Das kann ich mir nicht
nehmen lassen. Während der Schockchlorung wird nicht empfohlen, im Pool zu schwimmen. Die hohe Chlorbelastung kann Haut- und Augenreizungen verursachen sowie das Risiko von Atemwegsproblemen erhöhen. Das klingt jetzt nicht, als würdest du gleich sterben, aber es klingt auf jeden Fall so, als möchtest du es nicht ausprobieren.
Nee, ist nicht gesund.
Ja, wir haben da, warte mal, ich habe 28 Gramm, 160 Gramm von diesem Chlorzeug. Das gibt's nicht.
Das ist krass.
Ja. Gerade so ein Tor gefallen.
In der 90. Minute, Ende der 90. Minute.
Ja.
Also eigentlich pünktlich zur 90.
Zum Abpfiff.
Ja, krass.
Ja.
Jetzt kriegt noch ein Holländer eine gelbe Karte.
Weil das hat der nicht eben schon eingekriegt? Für Meckern?
Nicht sicher, ob es derselbe war. Also jetzt für die Nachwelt festgehalten, es steht 1-2 für England.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Jetzt kriegen sie noch 2 Minuten.
Wenn der Anpfiff jetzt gleich erfolgt ist, noch 60 Sekunden zu spielen.
Ich wollte eben schon lästern, aber das ist, aber das haben die auch schon mal gemacht, habt ihr gesagt. Irgendwie so ganz knapp gedreht.
Das war aber auch ein schönes Tor, das da kannst du nichts sagen.
Ja, war gut gemacht. Gut rausgespielt. Und dann auch gut ausgeführt, ja. Es war.
Der Verteidiger sieht schon eher schlecht bei aus.
Ja, der hat ihn noch ein bisschen gestummt dann.
Ja, aber der musste sich halt da vorstellen. Also. Nicht, dass ich es könnte, aber.
Auch schön, wirklich aufs allerletzte Zipfelchen vom langen Eck, also auch sehr gut geschossen einfach.
Ja, der war richtig
verdammt gut gemacht.
Ja.
Sind die Engländer weiter, ist ja irre. Da passiert nichts mehr. Stehen nur rum.
Glaube ich auch nicht. Wieder an Pfiff noch, jetzt wird noch ausgewechselt, aber gut, da wird es noch ein bisschen Zeitverlängerung geben, aber grundsätzlich, wenn der wieder an Pfiff jetzt erfolgt, ist weniger als 20 Sekunden übrig eigentlich auf der Uhr.
Ja, die 2 Minuten sind eigentlich schon rum.
Die 2 Minuten, die werden noch oben draufgelegt.
Ja, die werden draufgelegt, aber da passiert nichts mehr. Also.
Ja.
Krass. Ah, das war krass. Also so knapp, selten.
Ja, Sehr schön. Gut, wo waren wir? Wir waren bei Pools, aber das Thema haben wir, glaube ich.
Ist es mit durch? Können wir mal weitergehen?
Genau. Du hast in der vergangenen Woche ein untergegangenes Wort verwendet.
Ach so, nee, ich wollte erst mal ein anderes Thema.
Ach so. Das ist ja noch schlimmer, jetzt habe ich schon gedrückt. Okay.
Ich habe ein neues Familienmitglied.
Neun Klingonen.
Naja. Neun Klingonen, genau. Uns ist ja ein Huhn gestorben vor 2 Wochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählt habe. Vielleicht nicht. Eins der großen Brahma-Hühner lag plötzlich, also eines Abends tot im Stall. Ohne Verletzungen, ohne sichtbare Krankheiten. Morgens war es noch ganz fit. Keine Ahnung, ob sie zu heiß war oder vielleicht hat sie irgendwas Blödes gegessen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie tot. Und habe ich versucht, ein neues Brahma-Huhn zu bekommen. Der Züchter hat mir da wenig Hoffnung gemacht. Hat er gesagt, na, er hat keine mehr, weil die bringen nichts, die fressen nur und scheißen in rauen Mengen und es hat ja keinen Sinn. Und er kennt auch keinen Züchter mehr. Ich soll es über eBay Kleinanzeigen probieren. Was ja schon so ein bisschen halbseiden ist. Also Haustiere über Kleinanzeigen, naja. Aber ja, das habe ich dann getan. Was erstmal ja, ein bisschen lustig ist, weil halt haufenweise Hähne angeboten werden. Ich meine, es nimmt halt niemand einen Brahma-Hahn. Der ist halt für nichts gut, außer zum Schlachten.
Der ist ja noch einen halben Meter größer. Ja, aber da ist doch auch nichts dran, ja. Oder?
Wenn sie so jung sind, noch nicht. Nee, bringt überhaupt nichts. Also nach einem Jahr ist da viel dran. Also wenn du ein Jahr alten Brahma-Hahn kaufst, aber wer hält sich eine Menge Brahma-Hähne zu Hause? Und die bei der ich es jetzt gekauft habe, das Huhn, hat auch gesagt, die Hähne sind unheimlich laut, weil die halt Mods, wie nennt man es? So Tonvolumen? Nee, wie nennt man es?
Resonanzkörper?
Resonanzkörper haben und so ganz oft hintereinander krähen. Die krähen dann 2 Minuten am Stück und so. Also, genau, also es ist nicht zu ertragen, vor allem halt nicht in einem Wohngebiet. Und stand für mich ja eh nicht zur Debatte, weil ich habe ja auch noch Zwergseidenhühner, die sind ja platt, wenn sich da ein Brahma-Hahn draufsetzt. Das ist so 500 Gramm Huhn, auf das sich ein 5-Kilo-Hahn gesetzt hat.
Ja, genau.
Geht nicht gut aus. und da habe ich aber tatsächlich auch eine gefunden, die Brahma-Hühner hatte und auch so gemischte Hühner hat sie auch angeboten, so gekreuzte. Aber sie hatte auch 2 reinrassige. Und da ich am Wochenende bei meinem Bruder in Stuttgart war und der Rückweg direkt da vorbeikam, wo es diese Hühner gibt, haben wir dann am Sonntag auf dem Rückweg uns ein Huhn mitgenommen im Südodenwald. Und das lebt sich gerade ein bei uns und es heißt
Spiel ist aus, Elana. England hat gewonnen.
Ja, das war ja jetzt nicht mehr überraschend. Belana heißt das Huhn, nach der Chefingenieurin der Voyager natürlich. Ich hatte meinen Kindern die zur Auswahl gegeben, Belana, Grilka und Sial, aber sie wollten, dass es so heißt und jetzt heißt es so. Und
richtige Entscheidung, möchte ich sagen. Diese anderen sind ja vergleichsweise Randfiguren. Belana Torres ist ja wohl schon wichtiger.
Ist auf jeden Fall wichtiger, ja. Obwohl ich fand halt es ist halt so ein silbernes Huhn. Es ist so silbergrau und hat so eine leichte Columbia-Färbung, also hat so einen dunkleren Hals, aber nicht so ein starkes Columbia, also nicht schwarz-weiß, sondern eben so dunkel-silbergrau, hell-silbergrau. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Und deswegen hat es mich von der Hautfarbe mehr an Sial als die Tochter von Guldukat erinnert. Aber die ist ja auch keine Klingonin. Also von daher passt es schon besser, dass es Elana heißt. Ja, und sie lebt sich ein und ist sehr relativ selbstbewusst. Und die anderen beschimpfen sie morgens, also vor allem die Seidenhühner, hört man morgens immer, also heute Morgen habe ich es aus dem Bett gehört, ums Haus herum, also es war,
ach hey.
Ach hier, guck mal, den kennt man doch aus Game of Thrones, diesen rothaarigen, wie heißt der?
Ich habe schon ausgemacht.
Ach so, diesen rothaarigen Sänger, diesen
Ed Sheeran?
Bekannten. Ja, genau, der. Und die beschimpfen sie morgens lautstark, Aber sie tun ihr nichts, also sie hacken sie nicht oder so. Sie ist auch mittlerweile schon, also sie ist jetzt schon größer als die Seidenhühner. Also nicht ganz so jung wie die anderen, die wir gekriegt haben. Also sie hat schon ein komplettes Federkleid und so. Aber sie ist noch sehr schüchtern, was das Erforschen des Gartens angeht. Also sie steht meistens in der Voliere, in der offenen und wundert sich, dass die Tür offen ist und traut sich nicht rauszugehen. Und so ein paar Mal am Tag geht sie dann raus und bewegt sich dann mal 2-3 Meter vom Stall weg und geht dann aber wieder rein, weil.
Aber das war doch bei den anderen auch so, gell? Ich, wenn ich mich nicht erinnere, hast du erzählt, die sind doch am Anfang auch alle nicht rausgegangen, wirklich, und.
Ja, und das ist ja auch eigentlich gut, weil sie dadurch eben eine gute Bindung zum Stall gewinnt, wodurch eben, wenn sie irgendwie vielleicht in, mal erschreckt wird durch irgendwas, weiß, wohin sie zurück muss, ja, dass sie dann eben am Ende doch wieder im Stall ankommt. Und es war auch jeden Abend so, dass sie im Stall jetzt war und heute auch zum ersten Mal auf der Stange zwischen den anderen Hühnern saß. Also sie hatte die letzten Tage, hat sie auch in der Nähe gesessen, hat dann so auf dem Brett vor den Nestern gesessen oder so, aber eben noch nicht auf der Stange. Die habe ich dann immer nachts draufgesetzt, dass sie zwischen den anderen sitzt. Und heute habe ich geguckt und saß sie zwischen den anderen. Also sie findet sich schon sehr schnell in die Gruppe ein. Also das läuft gut. Und die anderen sind, ja, wie gesagt, nicht direkt freundlich, aber auch nicht. Das ist schon in Ordnung. Nee, freuen wir uns. Schönes Huhn.
Ja. Ja, sieht echt hübsch aus.
Ja.
Du hättest ja noch New Track Klingoninnen, so Lerell oder zum Beispiel.
Stimmt, ja, gibt's auch noch.
Aus der ersten Staffel, aber das möchte natürlich keiner, der die erste Staffel gesehen hat.
Ja, nee, erste und zweite Staffel war nicht so meins, weil ich bin da eher erst später, habe ich da Feuer gefangen. Aber es gibt noch andere Klingonen, du weißt nicht. Außerdem, es müssen ja auch nicht unbedingt Klingonen, es können ja auch eine Cardassianerin sein. Das ist ja, oder gibt's auch nicht viele. Ich glaube, so schnell werden mir da die Namen nicht ausgehen. Das ist nicht das Problem.
Ja, da dürfte sich was finden.
Ja. Ja, so, jetzt aber.
Ja, ich habe heute übrigens das Wort, was ich heute anbringen wollte, hatte ich vor, bei Beverly Hills Cop anzubringen und habe es vergessen. Ich habe es auch vergessen, euch vorher zu sagen.
Ich hab nämlich schon die ganze Zeit gewartet.
Hast du es verpasst? Es ist sehr schwer heute. Ich habe es in der Pool-Sektion eingebracht.
Echt?
Aber es ist, ja, es ist schwer. Es ist wirklich, ich habe es deutlich gesprochen, aber es ist schwer diesmal. Am Anfang der Pool-Sektion, das ist mein Tipp.
Frau Nachti sitzt jetzt zu Hause und denkt sich, Challenge accepted. Ich habe sowieso so viel von euch nur bruchstückhaft gehört, ich habe eh keine Chance.
Ja, letzte Woche haben wir ja über Matrix gesprochen, Matrix 4, und da habe ich die Kämpfer, die ihn umgeben, habe ich nicht als Kämpfer bezeichnet, sondern als Viganten. Und der Begriff Vigant, oder auch Weigand, ist auch eine Version, da steht hier ein längst veraltetes Wort, welches ehedem ein Kriegsmann, braven Soldaten, tapferen Helden bedeutete. Und hier steht, dass es seit Ende des 13. Jahrhunderts zurückgegangen ist und lebt aber im ganzen Sprachgebiet bis Anfang des 16. Jahrhunderts. Mittelhochdeutsch, 17. Jahrhundert, wird daran angeknüpft. Aber es ist eigentlich kaum aus dem Gelehrtenkreis heraus, kaum hinausgedrungen. Dem mag ich widersprechen. Da scheint derjenige hier, der das geschrieben hat, oder im Endeffekt ist das ja auch ein Zitat. Ich kenne das Wort nämlich, oder ich kannte das Wort, und zwar aus einem Computerspiel, ich glaube aus Sacred oder Sacred 2. Und da ist eine ganze Feindesklasse, also von irgendwelchen Räubern, die dich überfallen, die werden als Viganten bezeichnet.
Siehst du mal.
Offensichtlich keine braven Soldaten. Aber vielleicht sind es brave Soldaten und ich bin ein Bösewicht. Das weiß ich nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall kann ich mich erinnern, Viganten abgeschlachtet zu haben in Sacred. Ja, was wir letzte Woche vergessen haben, ist eine neue uns zu verständigen, auf eine neue Folge zu schauen, Black Mirror. Machen wir das weiter? Oder das müssten wir mal, ich weiß nicht, ob es für nächste Woche, vielleicht machen wir es für nächste Woche nicht, weil wir für nächste Woche eine andere Sache zu schauen haben, oder?
Ja, das wäre ein bisschen viel, glaube ich.
Das wäre ein bisschen viel. Das machen wir nächste Woche wieder weiter. Damit.
Gute Idee. Hatte ich auch total verdrängt.
Ja. Aber dann müssen wir uns aber noch verständigen auf den Film, den wir für nächste Woche schauen. Ich denke, das ist der nächste Punkt, den wir haben, oder?
Ja. Und gerade überrascht ihr jemanden.
Wow.
Mir ist gerade eben so.
Buchstabenreihenfolge ist nach wie vor CRS.
Ja.
Tja, während der Stefan noch sucht.
Lass mich mal kurz. Es ist jetzt echt ein bisschen.
Okay, das war sehr spannend.
Also da kann ich jetzt aber nochmal hier rückblickend zu Protokoll geben. Leonardo Hotel WLAN ist auf jeden Fall beschissener als einfach das selber mitgebrachte 5G von der Telekom. Weil das ist die zweite Hälfte, die ich jetzt hier über 5G mit euch gesprochen habe, war nahezu störungsfrei. Ich höre aber auch das Knistern nicht mehr im Ohr, was auf euren Stimmen die ganze Zeit drauf war in der ersten Hälfte.
Ja,
von daher Props an die Telekom in diesem Fall.
Ja, das ist schon, klingt stabil, ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist weniger stabil als der Rest in diesem, also ist genauso instabil, sagen wir mal so, wie der Rest in diesem, das WLAN hier ist genauso instabil wie der Rest in diesem Hotel. Der Pool war okay. Die Klimaanlage macht einen Haufen Krach, aber ist komplett funktionslos. In den Zimmern meiner Kollegen ist es angeblich nicht so. Die haben gesagt, wenn man es zu lang laufen lässt, ist ein Eisschrank. Meine macht einfach nur Krach und vielleicht ein halbes Grad kälter, aber sonst ist sie wirkungslos. Wenn man das Fenster aufmacht, ist die A5 nebendran, also ist richtig geil. Schläfst du überhaupt nicht? ich habe dann gestern versucht, einmal die AirPods Pro mit Noise Cancellation in die Ohren zu tun und die Noise Cancellation anzumachen. Das hält der Kopfhörer dann halt so 2 Stunden durch, bis er leer ist. Aber das reicht auf jeden Fall mal,
wenn dann so eingeschlafen wieder einzuschlafen.
Ja, genau. Und wenn du dann irgendwann wieder aufwachst nach 2 Stunden oder so, dann hast du ja auch, wenn du das Fenster sperrangelweit offen hast, schon entsprechende Abkühlung in der Nacht herbeigeführt. Da kannst du auch wieder zumachen und weiter pennen. Ja, von daher, das hat schon funktioniert, aber das Hotel ist durchwachsen, möchte ich sagen. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der Pool und das Frühstücksbuffet reißen es raus, von daher. Das passt schon.
Okay.
Also ich hab mittlerweile 2 bis 3 Filme, die ich picken könnte. Also Stefan?
Ja?
Wie sieht's aus?
Ich hoffe, ich habe dir jetzt genug Zeit verquatscht hier. Mach.
Ja, ich denke, wir gehen zu Disney Plus. Nee, zu Amazon.
Zu Amazon. Okay.
Was hättest du? Nee. Ja, und
oh, ich weiß, was du nimmst.
Hatte ich als erstes gedacht. Ich nehme aber Sound of Freedom.
Wirklich?
Ja.
Okay. Ich dachte, du nimmst Anatomie eines Falls.
Doch, ich nehme Anatomie eines Falls. Ich habe mich gerade umentschieden.
Doch. Weil ich mach auch schon auf die Liste.
Ich mach Prime auf, mich schaut das Sandra Hüller an. Ich denke mir, okay, das ist klar.
Mich schaut hier Wimbledon an die ganze Zeit.
Echt? Das bei mir gar nicht.
Letzte Woche hatte ich mich auf Excel Foley festgelegt und kurz vor unserer Aufnahme kam von Wer streamt ist die Mail, weil ich da Anatomie eines Falls auf die Watchlist geklickt hatte, kam die Mail, wo drin stand, Anatomie eines Falls ist jetzt bei Prime zum in der Flatrate verfügbar. Muss ich jetzt meinen Pick ändern? Hin und her. Und dann habe ich gedacht, okay, den wird einer von euch eh picken und wenn nicht, dann nehme ich ihn in drei Wochen. Aber ich bin dann beim Excel geblieben. Und ja, so kurz hat es nur gedauert, bis ihn jetzt einer genommen hat. Sehr schön.
Was wäre das andere gewesen, Stefan?
Der stand davor, Sound of Freedom. Thriller. Auch 7,6 auf der IMDb und nicht so lang.
Tja.
Der Typ sieht nur so ein bisschen so aus wie Gerard Butler, aber er ist es gar nicht. Das ist ja.
Wird mir gar nicht angezeigt.
Naja, gucken wir Anatomie eines Falls und Sound of Freedom muss warten.
Da hat uns jetzt der Sandra Hüller Fanclub reingequatscht.
Sehr gut.
Das habe ich morgen wieder vergessen, glaube ich. So ganz unvorbereitet. Ja.
ja, den, dem Sandra Hüller Fanclub nehmen wir jetzt gleich noch ein paar Audio-Picks auf.
Oh Gott.
So angedüdelt wie wir sind, so machen wir es am besten oder am liebsten.
Genau.
Und ihr da draußen müsst wohl warten, bis die entsprechende Folge dann online ist von den KulturpessimistInnen oder halt nächste Woche uns wieder hören.
Ja. Was überhaupt immer eine gute Idee ist. Kommentare, sneakpot.de, nicht vergessen.
Bis nächste Woche.
Keine Abnahme ohne mich, ne?
Nö. Ich kann das nicht. Ich kann das
also gut hingeleitet, jetzt kann der aber ich, Bob den Rest
krieg das, machen. Ich krieg das Ende nicht hin. So und tschüss oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann nur überleiten.
Ja, dann machen wir das.
Hinleiten. Na,
pass auf, ich mach dir das vor, man macht das genauso. Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.